I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Wir sind ein Audiokommentar, das heißt Markus und ich, wir schauen zusammen einen Film und besprechen den und wer möchte, kann den auch parallel dazu schauen. Wir versuchen natürlich auch immer so Bilder zu beschreiben, sodass man den auch, wenn man den Film kennt, auch ohne den Film parallel zu schauen, verstehen kann. Heute werden wir uns Vertigo angucken, ein Film aus dem Jahr 1958 aus den USA von Alfred Hitchcock. Und Markus, du hast dir den Film ausgesucht, du wolltest den heute mit uns besprechen oder wir wollen den besprechen. Wie bist du auf diesen Film gekommen? Warum hast du den ausgewählt?
Ja, da gab es tatsächlich mehrere Gründe. Zum einen, wenn man sich mal die Folgen anschaut, die wir bisher so aufgenommen haben. Das war ja bisher in vielen Teilen eine Art Best-of durch große Regisseure. Wir hatten Ridley Scott, wir hatten Christopher Nolan, wir hatten Steven Spielberg, Sergio Leone, Kubrick und weiß der Himmel wen noch alles. Da dachte ich mir, in so einer Linie muss auch Alfred Hitchcock früher oder später auftauchen. Jetzt eher früher, würde ich sagen. Und warum ich gerade Vertigo genommen habe, ist, weil es meines Erachtens der beste Farbfilm ist von Hitchcock. Der zweitbeste überhaupt von ihm. Und weil er einfach ein wirklich, wirklich guter Film ist, was auch viele andere Leute so sehen. Ne? Das ist Platz 77 in der Top 250 der IMDb. Er taucht in sehr vielen besten Listen auf. Ne? Die Seite Taste of Cinema, das ist eine Seite, die sehr viele Bestenlisten für Filme von Filmkritikern und Filmschaffenden zusammenstellt. Da ist er sehr häufig in vielen Listen auf vorderen Plätzen, haben wir im Vorfeld der Recherchen auch schon mal uns angeschaut. Und es ist einfach ein optisch ein sehr, sehr schöner Film.
Das finde ich super, dass du das nochmal erwähnst. Da freue ich mich auch darauf, weil wir natürlich bei dem Film auch auf ein ganz bestimmtes Gestaltungsmerkmal der Kameraarbeit blicken wollen. Da freue ich mich sehr darauf.
Das sicherlich nur zufällig nach diesem Film benannt ist, meinst du?
Ja, wobei ich habe da noch ein kleines Detail, was ich gleich nochmal mit einbringen werde. Okay, ja. Was es denn da mit diesem besonderen Gestaltungsmerkmal auf sich hat. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Mhm. Und bin gespannt.
Kannst du den Film vorher eigentlich?
Ich kannte ihn, glaube ich, in Ausschnitten. Also wie gesagt, wegen der Gestaltung gibt es da ja etwas, was man sich auch mal unabhängig von dem Film als gesamten Film auch schon mal angeschaut hat. Aber so im Gesamten habe ich ihn, meine ich, vorher noch nicht gesehen. Das heißt, ich habe ihn natürlich in der Vorbereitung gesehen, aber er ist mir jetzt nicht so geläufig.
Ja. Vielleicht schon mal vorab ein erstes kleines Statement dazu, wie er dir gefallen hat.
Ja, ich hatte nach dem ersten Schauen eine Idee, was sozusagen meine Analyse sein könnte, was Hitchcock damit vorhatte. Ich möchte das gerne jetzt mit dir nochmal verifizieren. Also ich glaube, er macht dort eine gewisse Kritik an einer Sache, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Das möchte ich jetzt beim Gucken nochmal selber überprüfen, ob diese These, die ich da im Kopf habe, stimmt. Mhm. Und ich bin natürlich auch gespannt, was du dann dazu sagst und welche Meinung du über den Film hast.
Ja. Also ich finde, kann ich auch noch mal vorab sagen, es ist eine unglaublich tragische Geschichte auch. Und yeah. Jimmy Stewarts Figur ist ja eine unglaublich tragische Figur. Ne? Er ist ja, so ab jetzt glaube ich, können wir auch spoilern, er ist ja immer machtlos und das einzige Mal, wo er das Heft des Handelns in die Hand nimmt selber und auch aktiv eingreifen kann, da wird er ja schon fast zum Bösewicht der Geschichte.
Ja. Ja, stimmt. Ich habe auch noch so eine Idee, dass er zwischendurch seine Rolle auch immer wieder so ein bisschen ändert. Aber da würde ich sagen, das schauen wir uns direkt im Film an.
Ja, genau, dann würde ich sagen, wir starten den Film wieder, wir zählen wieder runter. 3, 2, 1 auf Play. Also ich bin bei 0,000.
Ja, ich bin auch am Anfang.
Okay, dann 3, 2, 1, Play. Und das Universal-Logo
taucht in schön alter Grafik
Ja gut, ist ja das Universal Home Entertainment, glaube ich.
MCA Company.
Ja, genau, ja, das ist ja für das, das ist ja, jetzt kommt ja, das war ja original ein Paramount-Film.
Ach, okay, genau richtig. Ja, also wir haben vergessen natürlich zu erwähnen, dass wir die DVD gucken.
Stimmt, du hast recht, und auf Deutsch.
Auf Deutsch, genau. Jetzt haben wir Vista Vision, Motion Picture,
Genau.
High Fidelity. Das ist aber wieder in Schwarz-Weiß gewesen, ne? Das
Genau,
Logo.
ja, das ist sowieso ein ganz großartiger Vorspann auch wieder.
So,
Oder
jetzt haben wir den Namen von James Stewart erstmal.
der schon auch so eine sehr unheimliche Atmosphäre einführt, Kim Novak, unsere Hauptdarstellerin. Oder wie findest du den Vorspann?
Ja, ich habe auch erst gedacht, das ist so vorspannmäßig von den Bildern. Es hat so ein bisschen was von so einem James Bond-Vorspann, ne? Also so spannungsgeladen und jetzt
Jetzt
auch hier
wird's
mit der
rot, jetzt
Färbung.
genau.
Genau. Und wir haben den Titel Vertigo, der aus dem Auge herauskommt. Und jetzt haben wir diese Kreisel.
Genau.
Also da haben wir eigentlich, das ist schön, ne? Erst kommt der Titel und dann haben wir dieses visuelle Schwindelgefühl.
Genau,
Ne?
genau.
Dieses Schwindel. Ich habe erst im ersten Moment gedacht, das ist so ein Yin und Yang-Zeichen.
Ach so, ja, nee,
Ne?
es ist,
Also
nee, ich glaube, das soll es schon sein, was du gerade sagtest. Die,
ja, der Schwindel, ne?
D'Entre les Morts ist der Titel des Romans, auf dem der Film basiert, also zwischen den Toten oder unter den Toten.
Ah, deswegen hat man auch im deutschen Titel den Zusatz aus dem Reich der Toten hinzugefügt, ne? Also
Genau.
bei der
Das ist
Wiederaufführung war
sogar,
das allerdings erst.
nee, andersrum. Der hieß bei der ursprünglichen Aufführung nur aus dem Reich der Toten und
Ach
dann
so,
bei der
genau,
Wiederaufführung
ja.
hat man dann Vertigo erst dazugepackt.
Ah ja. Interessant. Ja, es ist jetzt ein sehr kunstvoller Vorspann, also mit viel Text. Das würde man, glaube ich, heute so auch nicht mehr machen.
Ja, generell, so eine Art von Vorspann, der komplett außerhalb des Films ist, nur mit visuellen Sachen, gibt es ja eigentlich sowieso bloß noch bei Bond im Prinzip.
Ja, das stimmt.
Und da wahrscheinlich auch nur, weil es da Tradition ist. Bernard Herrmann, der Haus- und Hofkomponist von Hitchcock.
Ist das ein Deutscher?
Das ist eine gute Frage. Aber mal.
Wir haben jetzt sehr farbenspielige noch die Wirbel gesehen und jetzt
Sind wir
haben wir
wieder
wieder
beim
das
Auge?
Auge. Genau. Und jetzt directed by Alfred Hitchcock.
Also Herman ist in New York geboren, 1911.
Ja,
Ist
okay.
also.
Ja.
Und jetzt schon wieder diese spannungsgeladene Musik.
Super, ja, mit den Streichern. Und ich muss da sagen, da habe ich die Assoziation bei diesem, bei dieser Laufgeschichte über die Dächer. Ich habe irgendwie sofort an Matrix gedacht. Also diese, ne, diese Cops, also ist es ja nur ein Cop mit Uniform und dann John Ferguson als Inspektor
Ja,
hinterher.
genau.
Aber auch dieses Rennen über die Dächer.
San Francisco.
Richtig, genau. Und dann aber auch zum Beispiel dieses Springen an die 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 an das Dach. Jetzt rutscht ja der Kopf gleich ab.
Genau.
Ne, es ist gar nicht. Nee, der
Jimmy
Ferguson,
Stewart,
genau.
ja.
Der
Er
hängt
rutscht
am
ab.
richtig. Und jetzt sehen wir das allererste Mal von insgesamt übrigens 5 Mal im Film den
Okay.
Effekt. Da haben wir den
Ja.
Vertigo-Effekt gerade gehabt.
Genau.
Das allererste Mal im Film und er kommt insgesamt 5 Mal vor.
Okay.
Da haben wir nochmal die Perspektive gesehen, aber da war der Effekt nicht dabei.
Genau.
Das könnte damit zusammenhängen, dass diese Vorgeschichte, wo dann jetzt der Cop abstürzt,
Ja.
ja der Auslöser ist für seine Schwindelattacken. Also das sollte man vielleicht jetzt hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass ja Vertigo dieser lateinische Fachbegriff für Schwindel ist, ne?
Genau.
Und das soll sozusagen erklären, woher seine Agoraphobie kommt, die wir jetzt zu Hause. Ist das eigentlich bei denen zu Hause? Leben die in der WG? John
Nee,
Ferguson
nee,
und
nee,
Madeline?
nee, nee. Er hat. Nee, Madeline ist das ja nicht. Aber nee.
Mitch meine ich, Entschuldigung,
Mitch,
ja.
nee, nee, das ist Mitch Wohnung.
Ach so, also wir sind jetzt in Mitch Wohnung und John ist zu Besuch sozusagen.
Genau, genau. Beziehungsweise hängt wahrscheinlich bei ihr rum, weil er sowieso nichts zu tun hat als Frührentner.
Ach natürlich, er hat ja eine eigene Wohnung. Ich dachte immer, das ist irgendwie so seine Detektivwohnung oder so.
Nee. Aber es ist sowieso ein bisschen komisch, die beiden, die angeblich gemeinsam studiert haben, aber sichtbaren Altersunterschied haben.
Das stimmt. Und halt diese Vertrautheit bei den beiden, ne? Also das ist mir so von Anfang an irgendwie aufgefallen. Also die sind irgendwie sehr, die sind sehr eng. Also irgendwie, ja, ja.
Ja gut, die sind ja auch quasi so ein immer kurz vorm Zusammenkommen gefühlt.
Genau, ja.
Ja.
14
Jahre liegen zwischen den beiden.
Zwischen den Schauspielern oder zwischen den Figuren?
Zwischen den Schauspielern. Ja, zwischen den Figuren soll ja nicht so viel liegen, wenn die gemeinsam studiert haben.
Na gut, kommt drauf an, wer wann angefangen hat zu studieren, ne?
Naja, später ein später Lotter-Student, Jimmy Stewart.
Genau, und so eine Überfliegerin.
Ja.
Also weil Mitch, die Mitch Wood, die da gerade am Zeichenbrett hängt, die kommt mir schon so ein bisschen, also leistungsstark, sag ich mal, vor. Ne? Ich glaube, ja. Die ist ambitioniert.
Während er hingegen ja so ein bisschen ein Stück weit ein Lappen ist.
Ja, genau. Ja.
Auch wenn es jetzt gerade ziemlich cool aussieht, wie er sich da mit dem Gehstock an der Wand angelehnt hat.
Ja, jetzt geht es ja auch thematisch um die Schwindelanfälle. Mhm. Also dieser Dialog zwischen der Mitch und dem John Ferguson, die sind ja jetzt, um ihn, eigentlich ihn nur kennenzulernen, ne?
Ja, halt um den Zuschauern zu erklären, was mit ihm los ist, ne? Das haben wir jetzt gerade visuell einmal gesehen und dann wird es jetzt nochmal erklärt genauer.
Mhm. So, und jetzt erklärt Mitch John diesen Büstenhalter, den er da entdeckt hat.
Mhm.
Ich glaube, den hat sie sich als Modell dahingestellt für die Zeichnung, ne?
Ja.
Ist sie denn eigentlich so eine Werbegrafikerin, oder?
Das wird, glaube ich, nie genau erwähnt, was sie macht.
Nee, ne?
Aber wahrscheinlich, nicht, aber es ist naheliegend, sage ich mal, dass sie entweder sowas oder Modezeichnerin? Irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, das kann auch sein. Wir sehen ja gleich zwischendurch mal das. Und hinten an der Wand sehen wir ja auch so Skizzen von so Kleidern irgendwie.
Naja, deswegen meine ich, ich glaube, das sieht mir eher so Richtung Modezeichnungen aus.
Mhm.
Das stimmt, die waren ja auch
so verlobt. Und sie waren verlobt.
Ja, ja, stimmt.
Ja, natürlich.
Das, ja, ich sage ja, ne, so eine On-Off-Beziehung.
Mhm.
Ist übrigens eine Figur, die ist fürs Drehbuch erfunden wurde. Die kommt nicht in der Romanvorlage vor.
Die Mitch?
Genau.
Ah, okay. Das würde wahrscheinlich auch erklären, warum sie später im Film so plötzlich verschwindet.
Ja.
Weil sie war dann plötzlich weg, ne? Die taucht ja dann zum Ende hin nicht mehr auf. Also das werden wir ja gleich noch dann sehen in den nächsten anderthalb Stunden, dass sie plötzlich dann gar keine Rolle mehr spielt. Und jetzt eigentlich nur dafür da ist, zu helfen, den John Ferguson einzuführen.
Genau. Man wird es nicht los, ja. Das ist auch ein Satz, sie meint seine Krankheit, aber...
Also die Akrophobie, ja.
Aber es ist natürlich auch so ein Satz, der sehr unheilsschwanger über der ganzen Story liegt, ne? Das kann man ja auch beziehen auf seine Beziehung zu Madeline dann später.
Ja. Ja. Das stimmt. Ja, in die Richtung geht auch so meine Idee für die Analyse. Das muss ich jetzt aber erstmal nochmal verifizieren. Mir fällt nur eine Sache ein jetzt, die proben ja jetzt seine Angstzustände, indem er jetzt auf den Hocker steigt.
Mhm.
Und wir haben ja als wir das erste Mal den Vertigo als Effekt hatten, das war ja da, wo sozusagen die Initiation seiner Akrophobie entstanden ist. Und dort haben wir den Vertigo-Effekt nur einmal gesehen. Und später sehen wir ihn immer zweimal hintereinander. Also insgesamt sehen wir ihn den Effekt fünfmal, aber jetzt in der Vorgeschichte haben wir ihn nur einmal gesehen. Also wahrscheinlich, um zu verdeutlichen, dass das der Auslösermoment war. So, und John versucht jetzt so ein bisschen mit diesem ich schau rauf, ich schau runter, ich schau rauf, ich schau runter. So ein bisschen wie, als würde er das wiederholen, was ihm irgendwie mal ein Therapeut gesagt hat, ne?
Ja, stimmt. Oh, jetzt steht er
Ja.
natürlich an einer sehr schlechten Stelle für das.
Richtig, er hat aus dem Fenster gesehen und jetzt
Fällt
wird ihm
gleich mal in
komisch
Ohnmacht.
und fällt in Ohnmacht, ja. Ja, und in diesem Moment ist natürlich Mitch für ihn da und
So,
fängt ihn
und das
auf.
ist der Cameo von Alfred Hitchcock.
Der da durchgeht?
Das war, ja, klar.
Das war
Er
er.
tritt ja in
Hatte der
jedem
nicht
seiner
so.
Filme auf. Und
Okay, und der hatte da so ein, der hatte irgendwas in der Hand, ne?
ja,
So
aber
ein Horn
es
oder so.
ja so richtig, es gibt keinen Instrumentenkoffer, der so aussieht in Wirklichkeit. Also da hat er sich auch irgendwie noch einen Gag mit erlaubt.
Das ist ja gut. Sag mir mal, wir hören ja die deutsche Synchronisation und wir
Ja.
treffen jetzt in dem Büro von dem Gavin Elster, der da diese Schiffswerft leitet. Lernen wir jetzt ja kennen. Und diese Synchronstimme, woher kennt man die?
Moment, muss ich mal gerade nachschauen.
Weil das ist auch eine
So.
sehr markante Stimme, die man aus vielen Filmen kennt.
Muss mal gucken. Also, Wolfgang Eichberger, aber ich glaube, das ist nicht die Original-Synchro.
Ja.
Warte mal, ich muss mal gucken. Für
Ich kann ja
die.
mal in der Zwischenzeit ein bisschen das Büro beschreiben. Also wir sind ja jetzt quasi, das treffen ja zwei alte Studienfreunde aufeinander und jetzt im Moment bringen sie sich erstmal auf den aktuellen Stand. Und während der Gavin Elster, der dem
Okay.
die Schiffswerft gehört, ne, am Schreibtisch sitzt, schaut sich John Ferguson um
Also
in dem
es
Büro.
ist der Synchronsprecher von Gavin Elsner ist Norbert Langer, den man auch vor allem kennt als Burt Reynolds oder Tom Selleck. Ja, das sind, glaube ich, die beiden
Okay.
bekanntesten Schauspieler. Ja.
Ja,
Also er hat auch
ja.
Tom Selleck in Magnum schon gesprochen. Ja, also ich denke. Ja, Burt Reynolds und Tom Selleck sind auch die beiden, die er am häufigsten gesprochen hat.
Ja. Jetzt kommt die Frage. Warum ist John bei Gavin? Und jetzt bekommt er diesen mysteriösen Auftrag.
Jetzt wird ja auch gleich schon diese komische Spukgeschichte da eingeführt, die ja nur, wie wir ja dann später erfahren, ein Riesenschwindel ist. Bei der ich mir auch nie sicher bin, wofür die eigentlich eingeführt wird. Also nicht von Hitchcock, sondern von den beiden. Ne? Soll das dienen, soll das den Fall für ihn interessanter machen? Soll ihn das ablenken und verwirren? Oder sind die einfach exzentrisch? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ich glaube, es soll ihn tatsächlich so ein bisschen
Ködern?
ablenken. Nee, Köder nicht. Er ist ja eigentlich ein sehr, sehr straighter Typ, der an sowas nicht glaubt. Er lehnt das ja eigentlich sofort ab. Also eigentlich ist das ja eigentlich genau die falsche Variante. Aber ich glaube, es soll ihn irgendwie verwirren. Dadurch, dass sie es ja genau dann in diese Richtung lenken.
Ah, ja, ich meine, er bleibt ja auch im Prinzip dann bei seinem Auftrag, nachdem er die Frau auch kennengelernt hat.
Ja, gut, da bleibt er ja sowieso dann bei ihr.
Ja, genau, richtig. Weil ich glaube, das ist auch mit das Thema, was Hitchcock hier eigentlich, ich meine, gut, natürlich Liebe und so weiter.
Ist auch ein Riesenbüro hier. Büro-Konferenzraum.
Ja, mit ganz vielen Bildern an der Wand. Und Holzvertäfelung.
Ein schönes Schiffsmodell da.
Und schau mal jetzt.
Ja.
Jetzt haben sie die Rollen getauscht. Jetzt sitzt John und der Gavin, der steht. Also hat er jetzt, also Gavin hat jetzt wahrscheinlich den Moment erreicht, wo er ihn umdreht, also wo er sozusagen ihm sagt, was zu tun ist. Also jetzt gewinnt er ihn langsam.
Ja. Ja, obwohl, er schaut noch so ein bisschen skeptisch und schaut auch ihn nicht an in dem Moment.
Ja, das stimmt. Aber das bereitet das
Jetzt
schon mal
kommt's,
vor,
ja,
ne,
jetzt
seine
kommt's so
Entscheidung.
langsam.
Also der Gavin hat jetzt gerade diese Geschichte erzählt, was mit seiner Frau, also mit der Madeline Elster, passiert, dass sie immer irgendwie durch die Gegend fährt und er überhaupt nicht genau weiß, was sie macht und er das Gefühl hat, dass sie irgendwie das Leben dieser, was wir später dann noch erfahren, Charlotte heißt die, ne?
Ja.
Irgendwie übernimmt.
Hast du eigentlich, als du jetzt den Film das erste Mal gesehen hast, hast du da eigentlich auch diese Mystery Story angenommen oder warst du da auch schon eher skeptisch?
Ich hätte dem Film beides zugetraut irgendwie. Also ich meine, das wäre für die Zeit, glaube ich, nicht ganz so naheliegend, würde ich jetzt mal meinen. Aber ja, ich weiß nicht, für mich war das schon ein Wendepunkt am Ende, als man dann erfährt, was passiert.
Das ist auch ein
So, wir haben jetzt
schöner.
wieder,
Jetzt sehen wir
genau,
optisch was ganz
Szenenwechsel.
Großartiges, dieses Restaurant.
Ja, dieses Restaurant, das müssen wir mal kurz beschreiben. Wir haben knallrote Wände. Es ist voll besetzt mit Leuten in Kleidern, Kostümen und Anzügen. Oder nee, Smokings eigentlich eher. Es ist wirklich, es soll fein sein. Aber ich muss sagen, es hat ein bisschen was Anrüchiges, oder? Durch diese Farbe.
Ja, und Madeleine wiederum trägt was in Grün, also im direkten Kontrast zu dem Roten. Sie stelle ich dann als stärkstes heraus.
Genau. John beobachtet das Ehepaar Elster von der Bar aus, während Madeline und Gavin am Tisch sitzen und jetzt aufstehen. Und die Madeline merkt nicht, glaube ich, dass der John da ist, ne?
Nee, sie oder sie tut zumindest so, als sie ist ja eingeweiht in das
Ah,
Ganze.
ja, genau, richtig.
Sagen wir es
Ja,
mal
ja.
so. Auch eine sehr schöne Lichtgebung jetzt, die Hitchcock da einsetzt.
Ja.
Das ist übrigens kein Set, das ist ein echtes Restaurant, was sehr
Ach.
berühmt, das Ernie's, was 1999 dann geschlossen hat in San Francisco.
Oh. Du warst noch nie da, oder? Also ich
Nee,
meine,
ich war noch
an dem
nie.
Ort.
Nee, ich war noch nie in San Francisco.
Ah, ja, okay, ja. So, und John hat sich ins Auto gesetzt und observiert im Prinzip, ne?
Genau.
Er liest Zeitung. Und wir haben, genau, das müssen wir auch mal erwähnen, wir haben jetzt gerade eine Phase, wo kein Text gesprochen wird. Es ist nur Musik und das geht, glaube ich, relativ lange, ne? Ich glaube, es waren
Ja.
sogar 10 Minuten oder so.
Ja, kann
Es
schon.
ist eine relativ lange Passage.
Ja, er verfolgt sie ja jetzt, glaube ich, in die. Fährt sie jetzt schon ins Museum? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder,
Weiß ich
nee,
jetzt auch
halt nicht.
auswendig
Oder
nicht.
fahren sie erst zum Blumenladen?
Ach ja, ich glaube, die fahren erst, ja, ich glaube, sowas. Die fahren, glaube ich, erst in den Blumenladen.
Also ganz geheuer ist es eben nicht, ne?
Nee. Und ich finde diese Verfolgung oder diese Observation, die ist, ich finde die so auffällig irgendwie, oder? Also er ist
Ja, gut.
relativ dicht dran und so viel Verkehr, na, wobei ein bisschen Verkehr ist, ja doch,
Boah,
ist schon
so wenig ist
Verkehr,
das nicht,
ja.
ne? Wir sind
Nee, das
ja.
stimmt. Nein, nein.
Ich weiß gar nicht, der Film ist ja, spielt ja wahrscheinlich auch in der Gegend, in der Zeit, in der er gedreht würde. So wenig ist das nicht, Ende der 50er in der Großstadt.
Ja.
Jetzt wird es dann
Aber jetzt zum
eher,
Beispiel,
wenn sie
ja
da
genau, wenn
eine.
die in diese Gasse einbiegen und er einfach ein paar Meter hinter ihr anhält. Sie geht scheinbar durch den Hintereingang in dieses Geschäft rein. Also wir wissen noch nicht, wo sie reingeht, das sehen wir jetzt noch nicht. Deswegen steigt John auch aus und geht hinterher. Und es ist einfach so eine ganz schäbige Holztür mit Riffelglas.
Ja.
Und er macht sie auf und geht rein. Und wir sind in so einer Art Abstell- oder Müllkammer. Wir sehen Besenstiele an der Wand gelehnt, an den Klinker und Mülltonnen. Und er geht auf eine Tür hinzu. Das Licht sehr spannend
Auch die
gestaltet, sehr viel
Musik.
Dunkelheit, die
Und
Musik
jetzt
auch.
haben wir diese schönen Farben aus dem Blumenladen. der übrigens auch wieder ein echter Blumenladen ist und eine echte Institution. Entweder ist oder war, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sie noch gibt in San Francisco. Podesta Baldocchi, den gab es seit 1871 bereits.
Nicht schlecht,
Auch
ja.
schön das Spiegelbild jetzt hier.
Ja, das war gut gemacht. Also das ist irgendwie, wenn ich jetzt mal kurz eine Interpretation reinbringen kann,
Ja, immer
im
doch.
Prinzip bringt sie da ja jetzt Farbe in das troste Leben. Und John dreht um und geht wieder zurück durch diesen dunklen, sinnlosen Gang eigentlich. Und sie ist umgeben von diesen bunten Farben, von dem Leben. Aber
Trägt
gleichzeitig
aber
haben wir
selber
auch.
grau, ne?
Genau, sie trägt grau, ja, genau. Und das sieht er nicht. Er ist im Prinzip blind. Und durch diese Spielerei eben mit hast du eben den Cable Car oder was das war? Nee, diesen Obus gesehen.
Nee, habe ich jetzt.
Fuhr hinten durch. Also so einer mit so einer Oberleitung.
Sind auch die schönen Missionshäuser. Ach nee, jetzt fährt sie erst zum Friedhof, ne?
Genau, ja. Ich hatte irgendeinen Punkt jetzt noch vergessen, aber die Mission Dolores stand schon dran an dem Schild. Aber das ist nicht die Mission, nee, das ist ja die spanische Mission, zu der wir gleich noch fahren.
Ja, nee, die ist ja außerhalb. Die ist ja eine Stunde
Genau, die
weg
ist
oder
außerhalb,
so.
ja.
Oder 100 Meilen oder was weiß ich, was die dann sagen irgendwann mal. Nee, das ist jetzt der Friedhof, wo.
Ja, aber wichtig, wir müssen uns diese Bilder hier nochmal ganz genau angucken. Weil die wiederholen sich dann später nochmal.
Wenn wir dann wirklich ins San Juan
Genau,
Batista
richtig.
sind,
Also
ne?
dieser Blick, ne? Wir gucken jetzt in diesen, was, das ist das eigentlich eine Kirche? Soll wahrscheinlich sein, ne?
Ja, wird die
Oder
Friedhofskirche sein, ne?
Kapelle oder Friedhofskapelle, genau. Und wir gucken quasi den Gang runter und John läuft ihr hinterher. Sie verschwand hinten rechts durch die Tür nach draußen in den Friedhof aufs Friedhofsgelände. Ach genau, was ich vorhin noch sagen wollte, das war, wir haben sie ja im Blumenladen in dem Spiegel gesehen und das sollte schon mal anzeigen, dass es hier, sag ich mal, mit der Perspektive zu einer Verzerrung kommt. Also, ne,
Und
diese Traumwelt hat ein Problem.
Doppelgänger.
Ja, das ist auch gut. Ja, genau. Ja, sehr guter Hinweis.
Jetzt, wo wir hier auf dem Friedhof sind, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das durch die Lichtverhältnisse beim Draußendrehen kommt, aber es hat so ein bisschen was von einem Weichzeichner jetzt drüber, ne?
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also, als ob die Linse beschlagen wäre, ne?
Ja.
Ich vermute mal, also Hitchcock wollte da so ein bisschen Traumsequenz draus machen.
Schön
Also ein
auch, wie
bisschen dieses
jetzt,
Nebulose.
gerade die Sonne sich auf der Krawattennadel einmal
Ja,
gespiegelt
stimmt.
hat.
Ja, richtig. Es hat einmal kurz aufgeblitzt. Und jetzt steht sie da einfach nur. Steht sie denn da überhaupt vor einem
Ja,
Grab?
doch,
Doch,
sie
steht
steht
sie
ja
ja.
vor
Ja.
ihrem Großmuttergrab. Aber es ist auch eine sehr, sehr schöne Szene. Eigentlich passiert überhaupt nichts, aber nur durch das Vorwissen, was wir jetzt haben schon zu dem Zeitpunkt und durch die Musik. Entsteht eine
Und jetzt auch
ungeheure
diese
Spannung.
Perspektive, ne?
Ja.
Hast du gesehen im Hintergrund die hohen Türme? Wir haben ja
Ja,
gerade diese
die auch
Untersicht gehabt,
schon, die auch
also.
schon. Ja, die deuten dann auch schon an.
Genau, ja. Und immer noch kein Dialog, kein
Nee.
Text.
Nee.
Madeline hält kurz inne und geht dann aber weiter. Mit dem Blumenstrauß in der Hand. Und jetzt will natürlich John wissen, vor welchem Grabstein stand sie. Und er schaut sich das an.
Ja.
Man hört eigentlich auch, also jetzt von der Atmo, nur die
Ja,
Schritte, ne? Sonst hört man
genau.
nichts.
So, also das sind jetzt natürlich, da darf Carlotta, so heißt die Großmutter,
Ja, genau, Carlotta war
bei
es, ja.
den Lebensdaten von ihr, da darf man jetzt natürlich nicht zu genau sein.
Nee, jetzt habe ich nicht drauf geachtet.
Wenn sie 1857 gestorben ist und 100 Jahre später ungefähr, ist ihre Enkelin noch immer eine eher junge, maximal mittelalte Frau. Ne?
Ja, okay, ja.
Und die Tochter ist ja auch gestorben. Also das
Ja.
ist ein
Ja, oder halt sehr
bisschen
spät
schwierig mit den Lebensarten.
geboren, oder?
Ja, aber
Muss sie dann spät.
sie ist ja verrückt geworden, die Großmutter, weil die Mutter von Madeleine gestorben ist, wird ja mal irgendwann erwähnt.
Ach so, ah,
Also es ist
okay,
alles nicht so
ja.
ganz passend.
Ja, stimmt, aber wenn ich sowas gucke, also gerade mit Zahlen, dann fällt mir
Aber
das nicht
oder es
auf,
soll
aber.
vielleicht bewusst so sein.
Ja, könnte auch
So
sein, ja. Vielleicht ist
um.
das sozusagen die Schwäche in dem Plan.
Ja, so, das gibt's ja auch bei das auch jetzt sehr schön bei Kubricks Shining, da hat er ja auch bewusst Filmfehler eingebaut, um den Zuschauer zu verunsichern, die ganz subtil sind.
Ja, das ist gut, ja. Weißt du etwas über dieses Gemälde? Gibt es das wirklich?
Nee, das ist, glaube ich, zu ähnlich zu ihr, als dass es das ist, glaube ich, angefertigt. Nee, das ist angefertigt. Das steht, da gibt's irgendwo habe ich auch den Namen von dem Maler gelesen, der die gemacht hat.
Ach, cool.
Das und das, was Mitch später malt. Also
Ja,
das ist eine
ja.
Anfertigung. Das ist eine Requisite.
Okay. Ja, wir waren jetzt im Museum und John hat beobachtet, wie die Madeline vor diesem Bild, also quasi von ihrem Ebenbild, ausgeharrt hat. Und jetzt haben wir erst das erste Mal wieder Text, also jetzt mal abgesehen von dem Grabstein, der für uns ja übersetzt wurde. Und er erfährt jetzt von dem einen Museumsmitarbeiter, dass das Carlotta ist auf dem Gemälde und er hält den Prospekt.
Genau, den Katalog des Museums.
Genau, ja.
Und es geht weiter. Die Route, die übrigens bisher gefahren wurde, die ist tatsächlich auch geografisch korrekt. Also man würde, wenn man diese
Ja.
Orte nacheinander anfahren würde in San Francisco, würde man die auch tatsächlich so in der Reihenfolge anfahren können.
Ah ja, das ist ja cool. So, also jetzt auch mal kurz erwähnt, also sehr coole Autos, ne, die ich da fahren.
Ja. Das sind halt so diese schönen klassischen alten Straßenkreuzer. Ja, das McKittrick Hotel, zumindest das, was wir jetzt von außen sehen, ist die damals schon verlassene Portman Mansion. Und die wurde tatsächlich noch ein Jahr nach den Dreharbeiten auch abgerissen.
Oh ja.
Sieht aber auch schön, also schön alt und schön verlassen aus und so.
Ja, und auch gruselig, ne? Also man,
Runtergekommen, genau.
ja.
Also es ist schon ein Jahr später macht Hitchcock, oder 2 Jahre später dreht er ja Psycho, wo ja auch dann ein Haus eine ganz markante Rolle spielt im Optischen. Also ich glaube, da hat er sich schon ähnliche Gedanken gehabt.
Ja. Also es wirkt auch so ein bisschen mit diesem Gitter, also mit diesem Gitterzaun davor, so ein bisschen wie selber Friedhof, ne? Also dieses Anwesen, also sehr, sehr, also schön ist es nicht. Und jetzt auch gerade, wenn
Das ist
er
auch.
reinkommt, ne? Man merkt ja auch, dass die Musik so komisch wird und alles total
Scheinbar
schwer
im
und düster, ne?
dunklen Holz, ja, in dem Mahagoni
Ja.
oder was das ist.
Genau.
Die Rezeptionistin, die plötzlich auftaucht,
Hinterm Tresen auftaucht, ja.
die Madeleine aber nicht reinkommen hat sehen. Wo ja auch nochmal dieses Irrlicht da geworfen wird. Der schwarze Lampenschirm ist auch richtig schwer.
Ja. Und jetzt will sich die Rezeptionistin ja dagegen wehren, Auskunft zu geben. Und John zeigt aber seine Marke nämlich an. Also die behält man scheinbar, wenn man auch verrentet oder in Vorruhestand geht.
Ich glaube, die darf man behalten als Erinnerung. Da wird dann aber ein Zeichen, also zumindest heute ist es so, das ist ja dann heute auch ein Ausweis, wo dann irgendwie was draufgeklebt wird, dass es ungültig ist. Aber wenn
Naja,
man das
okay.
dann richtig hält, entsprechend und das
Also,
zudeckt.
ja. So, John erfährt jetzt gerade von der Rezeptionistin, dass sie gar nicht da sein soll. Das ist ja schon mal irgendwie ein bisschen komisch, weil ich meine, wir haben sie ja auch gesehen, ne? Wir sind ja die ganze Zeit hinterhergefahren, also
Wir haben
eigentlich
sie ja
muss sie
sogar am
da sein.
Fenster stehen sehen, ne?
Genau, ja.
Der Schlüssel hängt am Brett.
Ist auch schön, wie sie, wie die Rezeptionistin so entsetzt ist über diese, also das geht doch nicht, Diskretion steht bei unseren Gästen an oberster Stelle so ungefähr, ne? Und ich finde das töricht, dass sie jetzt von mir verlangen, dass ich nachsehe, ob sie zu Hause ist.
Na ja gut, wenn sie davon ausgeht, dass sie nicht da ist.
Ich fand, das war auch ganz cool, während sie oben nachschaut, hat John so verträumt durch die Gegend geguckt und wir haben nur dieses eine Bild von diesem komischen Kronleuchter gesehen. Mhm. Und dann ruft sie ihn, ja komm, Sie wollen Sie sich selber nicht ein Bild davon machen, das Zimmer ist leer.
Auch schön gerade der abgewetzte Teppichboden, den man im Flur gesehen hat.
Ja.
Das Auto ist weg.
Vor allem, man glaubt der Rezeptionistin auch nicht so ganz, ne, welcher Wagen, sagt ja, gut, sie, ne? Und sie hat ja so eine richtig große Brille auf, also...
Ich sag mal so, mit dem Wissen ja, wie die Story sich entwickelt, ist jetzt die Frage...
Ob sie eingeweiht ist, oder?
Ist sie eingeweiht und Teil des Plans, ne?
Hm.
Wäre ja naheliegend eigentlich. Sonst macht es ja eigentlich alles gar keinen Sinn.
Das stimmt. Ja, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde um und John kommt zurück
zu Mitch.
Zu Mitch in die Wohnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt gedacht, er ist ihr Untermieter, weil wir kennen Johns Wohnung ja immer noch nicht, ne?
Nee, die sehen wir ja, glaube ich, auch das erste Mal, wo er dann Madeline reinbringt, wenn sie
ach so, nachdem sie versucht da
ins Wasser springt.
Stimmt.
Gut, er benimmt sich natürlich auch ein bisschen so, als wäre er zu Hause, weil er sich gleich als erstes mal einen Drink macht.
Richtig. Aber fällt dir mal auf, was die für eine abgefahrene Wohnung hat,
ja,
mit diesen Fenstern?
Ja, also sie muss schon sehr erfolgreiche Modezeichnerin sein.
Ja. Jedenfalls jetzt erfährt John von Mitch, dass sie jemanden kennt, der ihm weiterhelfen kann. Diesen, was war es, Buchhändler?
Genau.
Zu dem wir jetzt gleich fahren.
Und jetzt kommt er nicht mal mehr dazu, den Drink zu nehmen.
Mhm. Ah, hier, müssen wir gleich mal aufs Licht achten. Ja. Das war nämlich interessant gemacht.
Okay.
Die schöne Carlotta. Das ist so ein richtig alter Buchhändler, ne?
Mhm.
Also wo man denkt, ja, der kennt sich aus. Und dann erzählt er auch mit dieser schweren alten Stimme.
Erinnert mich ein bisschen so an die Neun Pforten von Polanski.
Die wen?
Die Neun Pforten von Polanski.
Gibt es da auch so einen Charakter?
Der spielt komplett in ein Buchantiquariat-Business.
Mhm.
Da geht es um Bücher, die den Teufel oder die das Tor zur Hölle öffnen können, theoretisch.
Ah, okay.
Mit Johnny Depp. Ist auch sehr gut.
Ja. Ja, jetzt kriegen wir im Prinzip die Infos zur Carlotta und der Geschichte.
Genau.
Und jetzt erfahren wir auch, dass sie ja, also wie sie geworden ist, wie sie war, ne? Also irgendwie erst total jung und ambitioniert und dann verliebt und dann gekränkt, verletzt, verlassen und dann wurde sie ja irgendwann zur Verrückten. Ne? Das ist ja so ganz grob jetzt zusammengefasst die Geschichte von der Carlotta, die der Buchhändler jetzt gerade erklärt.
Mhm.
So, und jetzt achte mal auf das Licht. Ich meine, es passiert jetzt schon. Wir gucken jetzt ja gerade Richtung Straße. Die Kamera fährt leicht nach vorne und verfolgt im Prinzip die Mitch, die wir von hinten sehen. Und jetzt bleibt die Kamera wieder stehen, während der Bibliothekar weiter oder der Buchhändler weiter erzählt.
Ja.
Und jetzt wird es allmählich dunkler. Ganz, ganz langsam.
Okay.
Also man merkt das fast gar nicht. Ich glaube, das ist, also ich hoffe, es ist jetzt diese Einstellung auch. Aber ich meine, es ist so. Ja, doch. Es wird dunkler. Ich glaube, er wollte zeigen, ja, man sieht es jetzt. Du siehst, ne? Es wird wirklich dunkler, aber unfassbar langsam.
Ja.
Jetzt sieht man es sehr deutlich. Und ich glaube, Hitchcock wollte damit die Nacht einleiten, weil gleich, wenn wir draußen sind, dann sehen wir, wie er innen das Licht anmacht. Jetzt verabschieden die beiden sich.
Ja.
Genau. Bedanken sich. Und jetzt guck mal, jetzt sehen wir das Geschäft von außen und er macht drinnen gleich das Licht an.
Ja.
Zack.
Sehr schön.
Richtig. Und jetzt ist es jetzt gleich, wenn wir die Straße sehen oder auf der Straße sind. Also wir sehen ja jetzt noch nicht, wie das Wetter ist. Aber jetzt überblende und es ist dunkel. Genau. Interessant, ne?
Ja.
Warum hat er das gemacht?
Na, ich denke, dadurch, dass es immer dunkler wird, das passt ja auch dazu, dass diese Geschichte auch immer düsterer wird. Von der Buchhändler
erzählt, ja. Ne? Ja.
So, jetzt fängt Mitch an, selber so ein bisschen zu ermitteln.
Richtig.
Und ihn dabei zu necken.
Ja. Ich finde auch sehr schön, dass die das Auto so hingestellt haben, dass wir, wenn wir hinten rausgucken, genau die Brücke mit dem Pfeilern genau drinne sehen. Mhm. Und unten fährt dieses Boot vorbei.
Ja. Jetzt erwähnt sie auch, dass sie sich das Porträt ansieht und sie malt es ja später mit ihrem Gesicht.
Ja, und ich glaube, dass dann endet auch ihre Rolle.
Das kann sein, ja. Bin mir jetzt nicht sicher.
Ich glaube, die endet dann.
Auch eine schöne Überblendung
mit den
hier.
Blenden, genau, die Blenden, ja.
Auch eine schöne, ist das Gitarre oder ist das irgendein anderes Seiteninstrument?
Irgendein Seiteninstrument, kann ich nicht genau sagen. So, das ist ja auch immer wichtig. Der Auftraggeber will ja zwischendurch auch über den Stand der Ermittlung informiert werden. Mhm. Und jetzt ist John gerade wieder bei Gavin und berichtet ihm. Und jetzt gibt es quasi den nächsten Hinweis eigentlich, ne? Also natürlich gezielt von Gavin und zwar mit den Schmuckstücken.
Ja. Die ja dann tatsächlich später dann die Wahrheit enthüllen.
Ja, genau. Ja.
Kurz vor dem Finale.
Ja.
Ach, Urgroßmutter. Aber auch dann sind 100 Jahre zwischen Tod der Urgroßmutter und einer jungen, erwachsenen Urenkelin relativ unwahrscheinlich. Vor allem, wenn die Großmutter als jung gestorben ist. Ne? Wenn man so im Nachhinein weiß, dass es alles nur Geschichte, also alles nur ein Komplott ist, ist die Story natürlich komplett absurd eigentlich, die sie ihnen dann erzählen. Nach dem Motto, sie weiß nicht mal, was von Carlotta Wald ist.
Oder? Ja, aber sie spielt ja genau so, ne? Als ob sie nicht wüsste, dass sie da auf den Friedhof gegangen ist oder dass sie das Bild sich anguckt und so weiter.
Ja, aber so im Nachhinein, finde ich, ist das schon so, die gehen schon, die setzen schon, pokern schon sehr hoch damit, mit der Story. Also die könnte man auch ein bisschen subtiler immer noch machen. Also sie setzen auch sehr viel aufs Spiel, ne? Dass er irgendwann sagt, nee, das glaube ich nicht. Und skeptisch wird.
So, wir sind wieder zurück am Museum.
Ja. Bei der Musik übrigens hat sich Bernard Herrmann an Wagners Tristan und Isolde inspirieren lassen. Was auch eine Geschichte von
Tragik.
Von tragischer Liebe ist, genau.
Ja, noch ist es ja keine Liebesgeschichte, ne? Noch ist es ja, eine.
Aber am Ende ist es ja eine.
Ja, genau, richtig. Also es ist so, da sind ja mehrere Wandlungen drin in dem Film, ne? Jetzt haben wir ja schon wieder aber dieses Liebesthema.
Genau.
Aber auch mit Moll drin, ne? Also es wandelt sich so ein bisschen, es ist noch unsicher, es ist unschlüssig. Das finde ich eine sehr schöne Einstellung, diese Fahrt an der Küste lang, weil man unten die Brandung sieht und oben auf der Straße die beiden Autos mit einigen Metern Sicherheitsabstand fahren.
Im Nachhinein ist es natürlich eigentlich gar nicht so schlimm, dass er sie so schlecht verfolgt oder so auffällig verfolgt, weil sie ja eh in Trance ist. Oder so tut, als wäre sie in Trance, ne?
Ja, stimmt. Ja, richtig. Aber ich glaube, John weiß es noch nicht, ne?
Ja,
Aktuell?
aber nee, aber auch schön diese Weißrandreifen. Aber
Ja.
war eigentlich jetzt nur so im Nachhinein nochmal auf deine Bemerkung von vorhin.
Ja, das stimmt. Ich finde, das wirkt nicht echt so, ne? Ist das echt? Ein echter Drehort? Weißt du das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es an der Golden Gate Bridge so direkt an den Brückenpfeilern eine Straße hingibt in der Form, wenn ich ehrlich bin.
Weil ich finde, es wirkt ein bisschen unwirklich.
Ja, du hast schon nicht unrecht. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Also
Also
ich.
wobei ich die Größen, ich meine, ich war ja noch nie da, aber die Größenverhältnisse wirken realistisch.
Ja, ich kann's dir auch nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, jetzt springt sie ins
Jetzt
Wasser.
springt sie rein. In die Bucht.
Obwohl, stimmt, da ist er dann doch. Jetzt springt er in den Wassertank. Ist natürlich nicht im Meer gedreht worden.
Ja, man sieht es am Wasser, ne? Es ist irgendwie
Ja.
so,
Klar.
so clean,
Ja.
ja.
Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe ja vorhin gesagt, dass er nur einmal aktiv wird, aber das stimmt ja gar nicht, wie ich sehe. Er wird hier ja auch schon mal aktiv, wo er sie vom Trinken rettet, auch wenn sie natürlich nicht wirklich ertrunken wäre. Also seine einzige Heldentat ist eigentlich eine Lüge, ohne dass er es weiß. Macht ihn auch noch mal tragischer.
Ah.
Verliebt er sich jetzt schon in sie?
Es wirkt ein bisschen so.
Und jetzt sind wir in seiner Wohnung.
Ja, genau, das allererste Mal. Da war ich so ein bisschen verwirrt halt. Als ich das erste Mal seine Wohnung gesehen habe, weil ich gedacht habe, ist das jetzt einfach nur so ein Ermittlerunterschlupf oder so?
Auch
Aber
schön,
das
diese
soll seine Wohnung
Kamerafahrt.
sein.
Diese Kamerafahrt, die jetzt alles
Ja,
kurz erklärt, was
richtig.
passiert ist inzwischen dem Schnitt und jetzt.
Ja, vor allem, man muss sich das mal vorstellen, ne? Er muss sie ja, ich meine, das wird ja nicht thematisiert, aber das wird einem ja durch diese Bilder jetzt klar. Er hat sie ja ausgezogen, ins Bett gelegt, die Sachen aufgehängt zum Trocknen und so.
Ja, sie wahrscheinlich auch noch
Und
mal mit einem Handtuch wahrscheinlich trocken gerieben. Er wird ja nicht.
richtig. Das ist ja eigentlich schon zu viel. Weil er hätte einfach
Ja.
nur Hilfe rufen können. Aber er nimmt sie mit zu sich nach Hause. Und jetzt
Das
klingelt
ist ja
das
das
Telefon.
Nächste, ja.
So, wir wissen nicht, wer anruft, aber wir hören nur, dass er sagt, nein, nein, alles in Ordnung, ich rufe nachher zurück. Also wahrscheinlich wird es der Gavin gewesen sein.
Ja, weil die
Oder wir
Frau
sollen
ja,
denken.
die Frau ist ja auch nicht zurückgekommen. Deswegen ruft er ja an.
Ja, stimmt. So, er lässt sie jetzt alleine, damit sie sich was anziehen kann.
Kim Novak war übrigens nicht die erste Wahl für die Rolle. Da gab es andere, nämlich Vera Miles, die dann später im Psycho mitgespielt hat. Die ist dann aber kurz vor Drehbeginn schwanger geworden, was Alfred Hitchcock als eine unglaubliche Frechheit empfand. Und
Ja.
Lana Turner, die auch ursprünglich gecastet werden sollte, die aber, um mal Alfred Hitchcock zu zitieren, too much loot wollte. Also zu viel Kohle wollte.
Okay,
Und
ist das
deswegen.
umgangssprachlich Loot?
Ja, genau. Also Beute.
Madeline, nee, ja doch, Madeline hat ja jetzt gerade gefragt, wo ist sie denn? Also sie spielt ja jetzt gerade, dass sie nicht weiß. Und wir als Zuschauer denken ja auch, dass sie scheinbar sich an nichts erinnern kann. Wir sind ja auch eigentlich auf dem Wissensstand von John auch und sind genauso auf alle Infos angewiesen. Das ist ja wichtig, also dieses Hinlegen der Kissen. Und sie setzt sich ans Feuer, damit sie sich wärmen kann. Und jetzt bietet er ihr noch einen Kaffee an. Ich glaube, auf dem Schreibtisch lag das People Magazine.
Ja, kann
Auf
sein,
dem
ne? Auf dem,
Wohnzimmertisch, meine
ja.
ich. Ja. Ist eigentlich ein sehr schönes Feuer.
Beleuchtet sich das sie People? Auch sehr gut. Ja, sieht nach People aus, ja, hast recht. Ja. Und um das von vorhin noch zu beenden, Audrey Hepburn hat wohl auch Interesse gehabt, diese Rolle zu spielen, ist dann aber aus irgendeinem Grund nicht berücksichtigt worden. Wäre auch interessant. Also ich mag ja Audrey Hepburn sehr. Wäre auch interessant gewesen. Ich glaube, sie hätte die Rolle wahrscheinlich dann ein bisschen anders angelegt.
Ja. John versucht jetzt den Ermittler zu geben und versucht vorsichtig nachzufragen, um an seine Infos ranzukommen.
Naja gut, das sollte man ja so oder so tun, wenn jemand bewusstlos gewesen ist, ne? Solche Fragen stellen.
Ja, aber ich glaube, so der normale Mensch würde ja einfach nur gucken, dass es ihr gut geht und dann, dass sie irgendwie nach Hause kommt, ne? Und er bohrt halt nach und fragt und fragt und fragt.
Ja, aber ich meine, sie wäre ja ertrunken fast, ne? Da muss man ja trotzdem gucken, ob es da irgendwelche Schäden gibt.
Ja.
Das machen ja. Also ist jetzt die Frage, ob er das so machen würde oder ob das ein Arzt machen würde oder allgemeinere Fragen stellen würde, aber. Jetzt dreht sich den Spieß um. Auch wieder rot-grün, ne?
Stimmt, du hast recht. Nur jetzt an. Ach ja, er hat grün und sein Vorhang war rot.
Und ihr Bademantel, ja. Morgenmantel.
Morgen, ja. Ja, jetzt, das wiederholt sich ja dann auch nochmal, ne? Also jetzt fragt Madeline nach der Spange, weil sie ihre Haare nicht richtig gesteckt hat. Und jetzt, in diesem Moment, bittet sie ihn noch darum, die Spange zu nehmen. Und später, wenn wir dann die Judy Barton haben, ist es sie, die, nee, ist es er, der sie bittet, diese Haarspange zuzunehmen, ne? Ja, es kehrt sich dann um.
Views and News ist das andere Magazin. Ist auch ein schöner Titel.
Ja, schön. Jetzt haben sie sich erst mit Namen vorgestellt. Auch schön, ja. Also,
Ferguson nennen.
Richtig. Er bitte sagt, nennen Sie mich einfach John. Freunde nennen mich Scotty. Und Madeline sagt, ich werde Sie Mr. Ferguson nennen.
Ja, und er bietet ihr ja gleich schon das Scotty an. Was machen Sie so? Ich wandere so durch die Gegend. Das ist irgendwie auch nicht sehr vertrauenserregend.
Nee, also es ist ja das, was er macht, ne? Also.
Ja, aber ich sag mal so, ich meine, es spielt keine Rolle, weil sie ja sowieso ihn reinlegt. Aber wenn man ehrlich ist, wenn du als Frau gerade irgendwo nackt aufwachst in der Wohnung von einem dir unbekannten Mann, nicht weißt, wie du da hingekommen bist und er dir sagt auf die Antwort, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der Dialog sowieso nie so verlaufen wäre, schätze ich mal. Da würde ich nicht unbedingt antworten, ich wandere so herum. Das ist nicht vertrauenserweckend.
Das stimmt, aber das beschreibt ihn ja nochmal in seiner Junggesellenwelt so ein bisschen, ne? Also dieses, ich habe eigentlich nichts zu tun, ich habe keine Verantwortung jetzt irgendwie für Frau und Familie und so und.
Keinen Job.
Kein Job, genau. Ich meine, hat er erklärt, dass er pensionierter Cop ist? Nee, ne?
Nee.
Ich glaube, hat er nicht erklärt.
Nee.
So, jetzt hat das Telefon wieder geklingelt und wir hören jetzt Gavin auch an der anderen, auf der anderen Leitung. Das haben wir ja vorhin nicht.
Nee.
Das sind die wichtige Info, die wir kriegen, über Telefon.
Parallelisierung. Also,
Genau, und zwar hat Gavin erzählt, dass Madeline 26 ist. Das ist das Alter. Und in dem Alter, mit 26, hat sich Carlotta auch das Leben genommen. Jetzt kommt John zurück ins Wohnzimmer und Madeline ist weg. Jetzt sehen wir sie draußen. Sie steigt ins Auto, fährt los.
Nee. Und Mitch fährt gerade
Mitch,
vorbei.
Genau, Mitch fährt vor. Und Madeline, es sieht halt so aus, ne, als hätte John Besuch gehabt.
Ja,
man,
eifersüchtig.
Ja, Mitch ist eifersüchtig. Ja. Sie wollte scheinbar zu ihm fahren, oder?
Ja, gehen wir mal schwer von außen. Wahrscheinlich, weil er nicht nach Hause, also nicht nach Hause, sondern nicht bei ihr vorbeigeschaut hat.
Am Abend. War das die Abmachung? Wollte er eigentlich bei
Mitch
vorbei?
Nein, aber ich interpretiere mal ihre Beziehung so, dass er immer, solange er nichts zu tun hat, bei ihr rumhängt. So wirkt es auf mich immer.
Mhm.
Nach dem ersten Tag ist er ja auch bei ihr dann gewesen.
Ja.
Wo sie dann zum Buchhändler gelatscht sind.
Jetzt haben wir wieder eine Observationsfahrt.
Mhm.
John fährt Madeline hinterher. Ich finde, man sieht schon, dass er sehr angestrengt guckt beim Autofahren, weil das, glaube ich, sehr schwer zu Schauspielern ist, weil das ist ja Studio gedreht, ne?
Ja, ja.
Der ist ja nicht wirklich gefahren. Und ich finde, man sieht das dann schon, dass das total schwer ist, in so nichts reinzugucken und irgendwas zu fixieren und so zu tun, als würde man auf eine Straße gucken.
Ich finde ja, das Lenken ist da immer viel schlimmer, weil die lenken immer, gut, bei den alten Autos ohne Servolenkung und was weiß ich, mag das noch eher sein, aber ich finde immer, dieses Lenken sieht, die sehen immer aus, als ob sie Schlangenlinien fahren.
Richtig, ja, immer so übertrieben. Ich muss jetzt spielen, dass ich lenke.
Fahren so Schlangenlinien oder sie fahren wirklich 90-Grad-Kurven jedes Mal.
Ja, und auch hier zum Beispiel jetzt gerade gesehen, er dreht das Lenkrad zurück, während im Hintergrund die Kurve noch nicht zu Ende ist. Mm. Ne? Ja, aber das verspielt sich ja schnell.
Ja. Jetzt kommt sie wieder zu ihm.
Ja, es war auch ein bisschen seltsam. Ne? Wir haben ja, ich habe jetzt auch als Zuschauer gedacht, so, wo fährt die eigentlich hin? Und dann bin ich etwas verwundert. Hä, warum fährt sie denn zurück zu seinem Haus, also zu seiner Wohnung?
Aber klar, es gehört natürlich auch zum Plan. Was ich mich frage, gehört es eigentlich zum Plan, dass die sich ineinander, oder dass er sich in sie verliebt? Oder ist es einfach nur etwas, was den Plan vereinfacht für die beiden?
Ah, das ist eine gute Frage.
Also ich meine, werden wir jetzt so nicht klären können, aber ist halt
ein Ich glaube, dass da beginnt die Ebene, die Hitchcock, also jetzt unabhängig von der Dramaturgie und dem Plan der Geschichte, ne, sondern der Plan von Hitchcock ist im Prinzip, dass er sich, da beginnt meine Theorie, dass er eigentlich diese Romantik kritisiert, die jetzt hier entsteht.
Mhm. Bevor du fertig gehst, wollte ich nur noch einmal kurz, weil ich weiß nicht, ob wir die noch mal sehen werden, die Zeichen an dem Gitter vor dem Haus erwähnen, wo sie sich jetzt dran lehnt, die so ein bisschen aussehen wie asiatische Schriftzeichen.
Stimmt, da habe ich eben auch dran gedacht. Ja, weißt du was darüber?
Nee, ich wollte sie nur, ist mir jetzt auch erst beim Schauen aufgefallen, jetzt gerade.
Ah.
Ich wollte es nur einmal kurz erwähnt haben. So, Romantik.
Ja.
Oder willst du das noch nicht erzählen?
Ja, ich warte noch ein bisschen.
Ah, okay. Ja, jetzt sieht man nochmal wieder die Schriftzeichen.
Mhm.
Ich meine, würde ja passen tatsächlich zu San Francisco oder zu Kalifornien generell, weil es ja große asiatische Communities hat mit großen Chinatowns, LA und San Francisco. Also es wäre ja nicht komplett aus der Luft gewesen. Auch wieder grün versus rot, ne? Das grüne Auto versus das rote...
Rote Krawatte, Ansehen. Rotes Haus, also beziehungsweise rote Schriftzeichengeländer.
Ja.
Ja. Aber ist das jetzt auch Plan, dass er bei ihr mitfahren soll?
Ist halt die Frage, wie weit alles durchgeplant ist und wie weit sie jetzt vielleicht improvisiert, ne?
Ja, es ist auch schön, dass sie jetzt nochmal darüber gesprochen hat, dass es darum geht, sinnlos herumzufahren oder planlos oder ziellos, sagt sie ja, ne? Und im Prinzip ist das ja auch so dieses Irren des Menschen im Leben, ne? Also sozusagen diese Plan- und Sinnlosigkeit und dann diesen Weg zu zweit auf sich zu nehmen. Das sollte sozusagen die Klärung geben für das Problem der Einsamkeit und des einsamen, sinnlosen Weges, ne? Und jetzt sitzen sie zusammen im Auto und man merkt auch, dass die Musik viel, viel schöner und harmonischer ist, ne? Es ist irgendwie schön. Und jetzt gehen sie in diesen uralten Wald rein. Und jetzt wird die Musik schon wieder etwas bedrückender, weil sie ja gleich auch in ihre Rolle fällt, ne?
Also eigentlich spielt sie eine, keine Doppel-, sondern sogar eine Dreifachrolle, ne? Also Kim Novak. Sie spielt ja
Das ist
einmal
eigentlich eine gute
Judy,
Beobachtung,
sie
ja.
spielt Madeline und sie spielt dann ja die von
Carlotta.
Carlotta besessene Madeline. Oder Carlottas Geist, oder wie man es auch immer nennen will.
Ich glaube, wir gehen jetzt auch in diesen uralten Wald rein. Er hat ja auch gesagt, irgendwie einige Bäume sind 2000 Jahre alt oder so. Und das soll, glaube ich, nochmal unterstreichen, dass auch diese Sehnsucht des Menschen nach Sinn und Ziel im Leben auch eine uralte ein uraltes Menschheitsproblem ist. Und jetzt sind wir ja an diesem Querschnitt des Baumes und gucken im Prinzip nochmal in einer anderen Perspektive auf das Leben. Und hier in diesem Baum sind ja in den Jahresringen uralte Ereignisse eingezeichnet. Also von 1205 hier das Battle of Hastings 1066
Entdeckung Amerikas,
oder un
okay.
ja oder Entdeckung von Amerika 1492 und so. Das sind ja
Jetzt.
Epochen, die sind so weit weg.
Jetzt ist sie wieder in Carlotta.
Richtig. Und jetzt Madeline, die jetzt gerade Carlotta spielt, die hat ja im Prinzip nochmal gezeigt,
Sie hat jetzt auch so
hier
einen
bin ich
anderen
geboren und da bin ich gestorben. Ja, genau, sie hat einen anderen
Gesichtsausdruck jetzt.
Gesichtsausdruck. Aber nur kurz nochmal zu den Jahresringen. Das war ja ein erschreckend kurzer Abschnitt für die gesamte Geschichte der Menschheit, haben wir ja gesehen. Also, wie bedeutend ist mein Leben überhaupt, ne? Und das ist sozusagen dieses Depressive und deswegen verschwindet sie ja auch jetzt hinter dem Baum. Und wir als Zuschauer werden da so mitgenommen.
Ja, es ist ja einem noch immer nicht klar, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dass das alles nur Taschenspielertricks sind.
Das stimmt, aber du hast hier, Markus, wir haben hier unsere Farben auch wieder. Die grünen Blätter und dieser doch sehr rote Boden.
Während sie wiederum ganz farblose Kleidung wieder hat. Schwarz-weiß.
Also John ist jetzt so ein bisschen wie der, ich sag mal, wie der Exorzist, ne, der jetzt versucht, der Besessenen, also dem Dämon in der Besessenen sozusagen zu bereden.
Oder Psychologe, der Konfrontationstherapie macht.
Oder so, genau. Was wiederum ja eigentlich auch ein Thema für ihn wäre, ne? Konfrontationstherapie für seine Akrophobie.
Ist auch ein sehr schönes Bild, wie die da. Ist auch wieder so leichter Weichzeichner, ne?
Ja, und das ist auch Nebel da hinten, ne? Siehst du das, dass da so ein bisschen Nebel aufzieht?
Jetzt kommen wir an die Stelle, wo der Film einmal kurz ins klassische Melodram wechselt fast. Wenn sie sich jetzt das erste Mal küssen.
Richtig. Ja, da würde ich auch noch mal sagen, das ist, also ich das, man kann schon froh sein, dass sich der Filmkuss etwas weiterentwickelt hat, weil das doch etwas komisch aussieht, sag ich mal, ne?
Ja.
aber auch eine sehr schöne Brandung. Es ist sehr bewölkt, also so bedeckt, würde ich sagen.
Ja, Foggy City ist ja auch so ein Begriff für San Francisco.
Ah, okay, also so vom Wetter her.
Ja.
Ja, ist halt kein Kontinentalklima, ne? John versucht weiter noch an Infos ranzukommen.
Aber das ist wirklich, ne, wir sind ja noch in den 50ern, das ist ja auch noch so die auslaufende Zeit dieser großen Melodramen, so 30er, 40er, 50er. Und das ist wirklich auch so eine Szene, die, ne, vor diesem Wasser, also vor dem Meer mit dem Wind, wenn sie sich dann gleich küssen und ihre Liebe zueinander besiegeln,
Und
das
vor allem
sieht.
auch, wir sind jetzt eben von der halbnahen näher rangerutscht an die Close-ups, ne? Also jetzt haben wir auf einmal nur noch zwei Einstellungen und wir sehen sie beide im Wechsel in den Close-ups, immer nur im Wechsel. Und vorhin waren wir noch in den Halbtotalen oder in den Halbnahen. Also wir gehen immer näher ran. Also eigentlich bereitet das jetzt ja vor, ne? Und der Dialog.
Die Musik baut sich auch noch mal auf.
Genau, richtig. Der Dialog, die Musik bereiten darauf hin.
Es hat ein bisschen was, also eigentlich müsste er sie in Hypnose versetzen, ne? Für seine Fragen.
Stimmt, ja. Und jetzt hat Madeline ihn provoziert, von wegen, sie ist wahnsinnig und rennt Richtung Wasser und das ist dann sozusagen der Auslöser, dass sie sich dann halten.
Jetzt,
Also eigentlich sagt sie das, wovor John Angst hat, ne? Sie sagt, ich will nicht sterben, ich habe Angst davor, ne? Und eigentlich sehnt sich John ja nach der Liebe, um sozusagen der Angst vor dem Tod zu
Auch schön, der
entgehen.
Kuss
Sehr schön,
direkt, wenn die
ja.
Brandung kommt.
Genau, richtig. Aber man muss dazu sagen, die ganze Szene auch davor, die ist ja vor Leinwand gedreht. Also man sieht das also irgendwie ja. Und deswegen kann man sowas auch timen.
aber trotzdem schön
Aber
gemacht.
wirklich schönes Bild, ja. Sehr schön.
Der Kuss könnte natürlich auch deswegen so ungewöhnlich sein, weil hier gerade ein 50-Jähriger eine Frau küsst, die halb so alt ist wie er.
Ja. Und wir hatten eine Ablende mit sogar einem Moment Schwarz
Ich sag ja,
dazwischen. Wir
ne?
sind wieder zurück
Genau.
in Mitch Wo Wohnung.
Genau. Ich sag ja, ne? Das war jetzt so gerade kurz einmal ein Ausflug ins klassische Melodram. Gerade zur Mitte des
Ja.
Films.
Stimmt. Sind wir bei der Mitte?
Wir sind ziemlich genau, wir sind sogar kurz
Ach
drüber
ja,
schon.
stimmt, richtig. Aber dann wird es ja mal wieder Zeit, kurz mal auf Preise zu gucken, oder?
Ja, da gab es nicht
Gibt's
so
da irgendwas?
viele, aber
Ach,
es gibt ein
schade.
paar. Es gab die Silberne Muschel beim Filmfestival von San Sebastian 1958 für Hitchcock und Stewart, also beste Regie und bester männlicher Hauptdarsteller. Und bei den Oscars ein Jahr später gab es Nominierungen für das beste Szenenbild, da hat der Film gegen Gigi verloren, und bester Ton, da hat er gegen South Pacific verloren. Und das war es auch schon.
Okay, also ein bisschen Anerkennung hat er schon gekriegt.
Ja, der Film war damals ein Flop. Der war finanziell nicht erfolgreich. Der hat teilweise wirklich schreckliche Kritiken bekommen. Also ich zitiere mal gerade aus dem Londoner Observer: Die letzte halbe Stunde ist zäh wie Leder, bar jeder Spannung und alles andere als geheimnisvoll. Das einzige Geheimnis ist, wen das Ganze interessieren soll. Also Hitchcock war sehr enttäuscht und hat auch gleich einen Schuldigen gefunden, nämlich
Und wer war's?
seinen Hauptdarsteller, den er dann im Nachhinein als zu alt empfand. Es war auch tatsächlich der letzte Film, den die beiden miteinander gedreht haben dann.
Ja.
Und die haben durchaus ja ein paar gedreht, ne? Cocktail für eine
Ja.
Leiche, Fenster zum Hof, der Mann, der zu viel wusste.
Jetzt hat Mitch das Bild gemalt und John sieht es. Und es ist im Prinzip das Porträt von der Carlotta, nur halt mit Mitch im Gesicht. Und das ist jetzt für John zu viel.
Ja, er empfindet es natürlich als geschmacklosen Witz. Aber sie weiß natürlich nicht, was alle, Beziehungsweise sie kennt Madeleine ja überhaupt nicht. Wieder rot, ne?
Stimmt, stimmt, sie ist rot. Und er geht. Ich finde das so ein bisschen tragisch. Jetzt ärgert sie sich ja so, ne? Ja, sie ärgert sich richtig.
Ja.
Und jetzt malt sie auch mit dem Pinsel da gerade so drauf oder macht irgendwas kaputt.
Ja.
Schmeißt den Pinsel ans Fenster, da bleibt ein schwarzer Fleck hängen. So, wieder schwarz abblende und ich glaube, jetzt sehen wir sie nicht mehr.
Ich bin mir nicht sicher, aber wir achten mal einfach drauf.
Wir achten mal drauf, ja. Weil irgendwann war sie plötzlich weg. Mhm. Mitch war plötzlich weg.
Na gut, vielleicht, aber es wird natürlich auch Sinn machen, weil sie natürlich nur stört in diesem Strudel, diesen Strudel des Unheils, in den Jimmy Stewarts Figur, also Scotty, immer weiter reinrutscht.
Richtig. Aber ich denke mir halt so, wäre nicht eigentlich die Lösung aus seinem Dilemma gewesen, er würde einfach, also Mitch und John hätten zusammengefunden.
Klar wäre das die Lösung aus dem Dilemma gewesen, aber er hat
sich. Ja, gut,
sich
ich halt meine, wird der Film oder die Geschichte würde dann zu Ende sein, ne? Aber das, ne? Aber das
aber
ist
so
das
sich Dilemma. Halt, er hat sich halt in Madeline verliebt. Nee, Mitch taucht später nochmal auf. Sie ist ja dann später noch in der Klinik bei ihm.
Ach, wenn natürlich, er klar, ja, richtig. Ich glaube, da ist sie dann irgendwann, ja, richtig, gut, dass du es sagst, ja, mit der Musiktherapie und so, ne? Mhm. Das sehen wir gleich noch, richtig. Nee, die Mitch, stimmt, die taucht noch auf. Ist auch so ein bisschen unfair für Mitch, ne? Also, warum gibt John so viel Aufmerksamkeit für die Madeline, die er überhaupt nicht kennt? Und die Mitch, die hört ihm zu, die macht Sachen mit ihm, die lässt ihn zu Hause einfach so ganz normal an seine Drinks gehen. Sie besucht ihn dann später in der Klinik. Oder er ignoriert das einfach.
Ja gut, sie ist halt eine Freundin, ne? Aber irgendwie hat Madeline eben was Spezielles und was Besonderes, was Mysteriöses.
Ja, richtig, ja.
Ich meine, es ist natürlich auch, er ist eigentlich auch kein besonders netter Kerl, ne? Wenn man bedenkt, dass er ja gerade vorhin die Frau von einem alten Bekannten geküsst hat.
Stimmt, richtig, da haben wir noch
die Psyche, gar nicht die psychisch geredet, instabile ja. Frau, wie er zu dem Zeitpunkt glaubt.
Richtig, und vor allem auch, weil er quasi zwischendurch immer so kurz davor war, in die Rolle eines Therapeuten zu gehen, übertritt er dann nochmal die Grenze, also ne, die Distanz zu dem Patienten sozusagen. Also, ne? Also er übertritt dort innerhalb seiner Rollenwechsel auch dann immer seine Befugnisse. Also einmal ermittelt er, obwohl er kein Ermittler mehr ist, dann therapiert er, obwohl er Gefühle hat und kein Therapeut ist. Das, genau. Also er
fängt da noch
er
was
wechselt
an mit
immer
einer,
die
mit
Rollen.
Mit der Frau, oder mit der vermeintlichen, es ist ja gar nicht wirklich die Frau. Ist ja auch lustig, ne? Die echte Frau sehen wir ja eigentlich nie.
Ja, ich glaube nur ganz kurz, ne?
Ja, also, da sehen wir halt wahrscheinlich, wie eine Puppe runtergeworfen wird.
Ja, aber genau, ja.
Und jetzt fahren sie nach San Juan Bautista.
Und vor allem auch jetzt wechseln, ne? Jetzt fährt er und sie fährt mit und eben fuhr sie und er fuhr mit.
Auch schön, dieser Kolibri-Anstecker, Brosche. San Juan Bautista heißt übrigens Johannes der Täufer.
Da sehen wir das Straßenschild mit dem Hinweis zur Mission. Und wir sehen so einen Gang runter mit so Bögen und einen Schwenk in den Innenhof. Da läuft sogar eine Nonne über den Rasen.
Genau, wir sind in diesem Halbmuseumsdorf.
Ja.
Freilichtmuseum.
Genau.
Ich mein,
das war irgendwie ein komischer Einstieg, oder? Dass sie da schon in dieser Kutsche sitzt.
Ja. Aber da kommt ja jetzt gleich was, dass es sich daran erinnert. Das klingt jetzt wahrscheinlich böser, als es gemeint ist, aber diesen leeren, komplett frei, ausdrucksfreien Gesichtsausdruck, den hat sie wirklich gut drauf.
Ja, aber ich meine, das passt ja wunderbar.
Ja.
Das soll ja
Ich
so
sag ja, ich sag ja, es klingt
sein.
wahrscheinlich schlimmer, als es gemeint ist.
Ja. John versucht sie immer noch davon zu überzeugen, dass sie sozusagen aus ihrer Trance oder aus diesem Zustand, sage ich mal, dass sie davon loslassen kann. Ja, im Prinzip ist doch das, was John versucht. Er versucht sie ja zu erobern, indem er sozusagen das Mysterium ausräumt. Er will sozusagen Klarheit schaffen und er will
Ja, er will einfach
Realität.
diesen, genau, er will ihr zeigen, dass es nicht echt ist.
Genau, und ich glaube, filmisch gesehen ist das sozusagen das Element dafür, dass er sie erobern will. Also sozusagen die Sehnsucht nach der Liebe, die er sich verdient, indem er sozusagen als
Sie
Ermittler die
erlöst.
Klarheit schafft. Genau, genau, deswegen muss er sie erlösen. Eigentlich will er sich aber selbst erlösen, ne? Das ist ja
Ja.
das. Also erlösen aus seiner Situation, das Leben eines endlichen Menschen zu führen. Also sie wehrt sich so ein bisschen vor diesen Küssen oder
Und
Kussversuchen,
wieder
es
sind wir,
ist.
ja, und wieder sind wir bei dem Thema, dass es eine 25-Jährige ist und er ein 50-Jähriger und sie mit jemand anderem verheiratet ist. Aber jetzt läuft sie, jetzt hat sie sich ja entschieden für den Tod. Also tut sie ja so, als ob sie sich jetzt dafür entschieden hat, aufzugeben.
Richtig, ja. So, und gleich beginnt ja im Prinzip die Sequenz, die ich
Ist
vermute
das,
mal jetzt auch in den Filmhochschulen immer rauf und runter gezeigt wird.
entschuldige, aber ich muss jetzt gerade noch
Ja.
mal einhaken.
Ja,
Das, was sie
klar.
jetzt gerade sagte, wir lieben uns, aber es hätte uns nicht passieren dürfen. Sagt das jetzt Madeline oder Judy?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment denkt er ja noch, sie ist suizidgefährdet, ne? Das ist ja das Problem.
Ja, ist ja auch naheliegend, was, wenn man bedenkt, was gleich passiert, ne?
Ja, genau, so soll ja auch, dieser Eindruck soll ja auch entstehen, ne? Vor allem, dass sie jetzt auch schon so nach oben guckt, reinläuft und jetzt guckt John nach oben, sieht diesen Turm. Und jetzt muss ich etwas vorwegnehmen unbedingt. Jetzt sehen wir ja nochmal die Einstellung, die wir vorhin ja schon mal gesehen haben in der Stadt.
Ja, mit der
Ne, wieder
Friedhofskapelle.
diesen, genau, ist genau dieselbe Einstellung.
Ja, das heißt ja. Nur
Und
jetzt läuft er in die
zwar
andere Richtung.
richtig. Und jetzt haben wir wieder das, was wir, was sozusagen ja auch den Vertigo symbolisiert. Und wir sehen jetzt zum zweiten Mal den sogenannten Vertigo-Effekt.
Genau.
Und zwar
Ja.
soll dort angeblich dieses Treppenhaus, und jetzt wiederholt er sich nochmal, der Effekt, er guckt nochmal runter. Und die sollen wohl für diese Aufnahmen das Treppenhaus in der in einer horizontalen nachgebaut haben, um dann
Ja,
diese Spezialaufnahme machen zu
habe ich
können.
auch so als Modell, genau.
Ja, ah, wunderbar, sehr gut.
Genau. Ist
So,
ja.
jetzt fällt also Madeline runter.
Genau.
Also so ist ja unser Eindruck. Und ich möchte gerne an dieser Stelle, wenn wir kurz Zeit haben, auch noch mal auf diesen Vertigo-Effekt eingehen,
Ja,
weil
ja.
ich habe nämlich immer gedacht, dass der Vertigo-Effekt aus diesem Film kommt. Aber er ist im Prinzip nur durch diesen Film wirklich als Vertigo-Effekt bekannt geworden. Eigentlich kann man ihn auch Dolly-Zoom nennen oder Dolly-Effekt. Und er ist schon mal 1945 von Hitchcock in Ich kämpfe um dich eingesetzt worden. Also das soll wohl der erste Einsatz überhaupt dieses Effekts gewesen sein.
Hitchcock wollte ihn sogar noch früher einsetzen bei Rebecca 1940, aber da hatte,
Ah.
aber das war technisch damals nicht möglich.
Okay, ja. Also auch noch mal kurz die Erläuterung, während wir hier sehen, wie die Leute aufs Dach klettern, um die gestürzte Person zu bergen. Im Prinzip wird dort eine Dollyfahrt mit einem Zoom kombiniert, und zwar in
Genau.
entgegengesetzter Richtung. Und
Genau.
dadurch verändern sich die Verhältnisse von Vordergrund und Hintergrund, und das macht diesen unwirklichen Effekt, der im
Genau.
Prinzip, ne, auch diese Höhenangst hier ausdrücken soll. Und die nennt sich dann Vertigo, ne? Also im
Genau.
Prinzip Schwindel. Und das ist eigentlich total spannend. Ich wusste nicht, dass der 1945 das erste Mal eingesetzt wurde und
Ja.
nicht In diesem Film. Aber der Film hat ihn bekannt gemacht.
Genau, also ranzoomen und gleichzeitig rausfahren oder eben.
Genau, oder umgekehrt.
Oder reinzoomen und gleichzeitig.
Richtig.
Rauszoomen und gleichzeitig ranfahren, genau.
Genau, ja.
Jetzt sind wir bei dieser Gerichtsverhandlung.
Genau, man erwartet eigentlich so ein bisschen, jetzt wird sozusagen alles aufgeklärt. Weil für mich ist so vom Gefühl her jetzt so ein Ende erreicht.
Ja, mal
Ah ja,
gucken, wie
gut,
viel.
sie ist tot.
Ja gut, 75 Minuten. Theoretisch könnte so ein Film noch 10, 15 Minuten gehen und dann schon vorbei sein, ja.
Ja.
Ist aber sowieso eine Frage, was eigentlich genau jetzt hier, warum es da überhaupt eine Gerichtsverhandlung in dem Sinn gibt. Ich
Ja,
meine,
und vor allem auch
das ist ja ein
sofort, ne?
offensichtlicher Selbstmord. Ist es sofort?
Es macht den Anschein, weil die sind ja auch dort vor Ort, ne? Die sind ja an derselben Stelle, als ob das jetzt mal gerade schnell da noch improvisiert wurde.
Okay, nee, das habe ich jetzt eigentlich, aber du hast recht, das ist auch kein richtiger Gerichtssaal, ne? Weil es auch kein
Nee,
Richter.
das ist ja bei denen. Das ist ja da
Ja, ja.
auf der Farm.
Ist
Deswegen, das
auch.
wirkt alles so
Ja.
unwirklich.
Ja. Aber wie gesagt, ich frage mich trotzdem, warum überhaupt ein Verfahren? Oder ist das eine Vorverhandlung oder irgendwie sowas?
Na, weiß ich nicht. Also natürlich, sowas muss ja ermittelt werden. Da ist jemand abgestürzt,
Ja
es
gut,
gibt einen Zeugen
aber
und...
eben, ich sag mal so, es ist ja relativ offensichtlich, eine scheinbar geisteskranke, suizidgefährdete Frau, die
Natürlich,
sich
aber auch
dann.
eine suizidgefährdete oder geisteskranke Frau kann ja ermordet werden, ne? Und das muss ja aufgeklärt werden. Also...
Ja gut, aber ich wage zu behaupten, normalerweise würde so ein Fall nicht ins Stadium von der Vorermittlung kommen. Also von der Vorverhandlung. Offenkundig hat Elsner ja zwei Anwälte dabei auch noch. Das ist natürlich auch sehr fies.
Wie der Richter das
Ja,
zusammenfasst, da diese ganze Geschichte. Ja, also er hat jetzt nochmal die ganze Geschichte auf juristische Art und Weise zusammengefasst und übergibt jetzt das Urteil an die Geschworenen, die auch nur aus
sehr gut
Männern
durch
bestehen.
Männern, die ungefähr alle gleich alt sind. Sehr gut
Genau,
durch
und
mischte
natürlich,
Jury, ja.
genau, alle weiß und
Weiß und keiner jünger als 50.
richtig, aber es sind ungerade Zahlen, meine ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? 1, 2, 3,
6
4,
sehe
5,
ich.
6. Warte, ich eben, da habe ich doch 7 gesehen. Na
Ja,
gut, da klingt noch einer. Ja,
doch,
genau,
7.
7, ja.
Okay.
Und jetzt der Geschworenensprecher notiert das Urteil auf den Zettel und gibt es dem Richter. So, der Selbstmord wurde jetzt amtlich gemacht. Hinten saßen sogar ein paar Schwestern mit im Gerichtssaal.
Jawohl, ja.
Weil es ist ja kein Gerichtssaal.
Oder doch? Vielleicht ist das ja der Gericht. Vielleicht war. Nee, obwohl, nee, Quatsch. Nee,
Nein,
da
das
ist ein
ist da mit in der
Abstellraum. Ja,
Mission.
gut, aber das heißt ja nicht, dass da nicht in den Gerichtssaal auch stehen könnte. Aber natürlich war es kein. Aber ist sowieso komisch, der Richter hat ja nicht mal seine Robe angehabt.
Nee, das stimmt. Es wirkt so ein bisschen wie so ein
Stand da eigentlich
Schauprozess.
ein Staatsanwalt?
Ich
Den.
glaube ja, oder war das auch einer der Ermittler?
Der
Ich
hätte
glaube, der
ja.
Ermittler hat den Staatsanwalt gespielt, dieser, der da eben
Also,
stand, der jetzt nicht weiter erwähnt wird.
alles ein bisschen seltsam.
Ja, genau, es ist alles seltsam.
Ist interessant, ne? Wenn man jetzt so die, wenn man das das erste Mal sieht und so, nimmt man das alles so hin, aber jetzt, wenn man
Total,
mehrfach drüber
total,
redet
ja.
und sich den anschaut jetzt so und gemeinsam anschaut, dann fällt einem auf, was das eigentlich für eine skurrile Situation gerade war.
Ja. Was auch für ein unwirklicher Raum, ne?
Ja,
Also.
es hat so was von einer Abstellkammer, ne? Also
Ja,
nicht
echt.
genutzter Raum, ne?
Ja.
Und mit Lenz Grab.
So, wieder Schwarzblende.
Sind wir nachts? Jetzt haben
Und
wir
jetzt
auch
haben
wieder
wir wieder
das,
den.
das war auch wieder die Werbereklame, die wir ganz am Anfang
Genau.
gesehen haben.
Dieses S&P, ne?
Ja,
Genau, da wo
genau.
diese
Ja,
Verfolgungsjagd war.
jetzt sind wir in
Und
dieser
jetzt die Albträume, die halt
Traumsequenz.
auch sehr schön gemacht, ne? Mit
Ja.
diesem Wechsel von Farben.
Da ist ja visuell ist der Film Wahnsinn.
Jetzt auch mit den Streichern im Hintergrund, die da richtig ausrasten.
Genau. Der Blumenstrauß, diese Kastagnetten, oder was
Boah,
ist? Sind
ich
das
weiß es nicht.
Kastagnetten, die da kommen? Würde ja passen zu
Keine
dem,
Ahnung,
würde ja passen
ja.
zu dem Spanischen. Jetzt ist Carlota Valdés im Raum. Das ist nicht das Bild, ne? Das ist eine echte
Nee,
Person, ne?
richtig,
Ja.
ja.
Und
Aber was macht er denn
diese
jetzt? Träumt er, macht er, hat er einen Albtraum oder ermittelt er im Traum weiter? Oder was ist
Ich
das?
glaube,
Oder
es
nee,
ist
doch.
beides. Ich glaube, Carlota Valdés ist im Raum, ne? Das leere Grab, das hat Madeline ja erwähnt in ihrem Traum.
Ah,
Ich
ja.
glaube, es ist beides. Jetzt dieses. Das ist schon ziemlich gruselig auch, ne?
Eigentlich ist es ziemlich gruselig. Ja. Wir
Ja.
sehen jetzt diesen Kopf, der irgendwie so eine Art
Das
Tunnel
ist jetzt
runterfällt.
das Filmplakat war das gerade, glaube ich.
Ja.
Und jetzt. Das funktioniert wohl übrigens nicht, aus einem Albtraum direkt so kerzengerade aufzuwachen. Habe ich mal gehört.
Hä? Ach,
Da ist der
okay.
Körper noch zu spannungsarm. Guck, da ist Mitch wieder.
Stimmt.
Ja, und jetzt ist er gebrochen.
Und sie haben beide blau an. Also es ist jetzt weder rot noch grün.
Ja, rot haben wir ja
Ja
mit
gut, die rote
rot-grün
Rose
haben wir
noch
im
mit.
Hintergrund, ne?
Ja. Also Mitch ist schon wirklich sehr besorgt um
Ja.
ihn.
Ich glaube, das war auch gerade so ein Gag von Alfred Hitchcock. Musik für Alkoholiker, Musik für Hypochonder, Musik für Melancholiker.
Ja, es ist irgendwie schön, dass es selbst in den 50er Jahren schon diese Art von Humor auch gab, ne?
Ja gut, Hitchcock hat ja immer mal gerne so einen kleinen Gag eingebaut, auch in seine Filme. Also,
Ja, es ist schön.
seine Cameos zählen ja auch meistens dann dazu und
Ja.
hat ja auch zumindest eine richtige Komödie gedreht. Bin mir jetzt nicht sicher. Mir fällt sonst außer Immer Ärger mit Harry, fällt mir jetzt keiner ein.
Eigentlich ist das Versprechen, was Mitch gerade dem John macht, ja genau das, was er wollte. Ich komme wieder zu dir. Und er sieht es nicht.
Ja gut, jetzt ist er ja katatonisch.
Und ich glaube, jetzt verschwindet sie auch. Also sie spricht ja jetzt gleich nochmal mit dem Arzt.
Ja, das kann jetzt tatsächlich sein, dass das jetzt das letzte Mal war.
Dann ist sie plötzlich weg. Er hat sich auch überhaupt nicht gerührt. Also er hat wirklich da.
Ja, er ist ja katatonisch.
Ist das der Zustand der offizielle?
Ja, so nennt man das, wenn jemand so nicht
Weg ist,
reagiert,
also.
genau. Nicht
Ja.
im Koma liegt, nicht, auch nicht im Wachkoma liegt, sondern eben wirklich nicht
Ja.
reagiert. Akute Melancholie ist natürlich
So
auch
nennt
ein.
der Arzt das, akute Melancholie,
Ich glaube
ja.
aber nicht, dass. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine echte Diagnose, zumindest heute, wäre. Das klingt mir nicht so danach.
Ich meine, früher gab es ja auch Hysterie, ne? Also,
Ja, wobei
wer
es
weiß,
ja. Gab es
was
da
die
noch
für ein.
Hysterie in den 50ern?
Ich weiß, ich würde jetzt mal sagen, nee.
Männliche Hysterie ist ja so ein Ding in den 20ern gewesen.
Das kann sein, ja. So, jetzt geht sie einfach raus, die Tür geht zu und der Arzt ist weg und sie geht den Gang runter mit, ja, langsam, sie schreitet eigentlich. Ist auch keiner mehr da auf dem
Ja,
Gang.
ja. Ist das ein Krankenhaus oder eine Nervenheilanstalt?
Ich glaube, das wird nicht genau gesagt.
Sagen wir wieder diese Traummusik.
Eine Harfe und jetzt haben wir den Schwenk über San Francisco, ne?
Gehe ich mal schwer von aus, ja. Aber die Brücke sieht man nicht.
Nee.
Das ist.
Ich kann mich jetzt auch nicht orientieren. Ich weiß nicht, wo wir
Nee.
da sind in der Portalen, in der Totalen. Da hinten war sie, glaube ich, oder?
Ja, kann sein. Sind wir wieder bei dem schönen Gebäude?
Ich finde aber sehr kleine Fenster. Scheint
Ja.
nicht sehr licht, durchlässig zu sein, das Ganze.
Ja, was er macht, ist absolut nicht gut für ihn.
Aber er scheint ja entlassen zu sein, ne? Also nach einer
Ja,
gewissen Zeit
aber
jetzt.
es ist eigentlich absolut nicht gut für ihn, dass er ausgerechnet da jetzt hinläuft. Und dann auf sie natürlich auch noch trifft, ist natürlich nochmal das größere Problem. Zumindest denkt er das in dem Moment.
Die Frau erklärt jetzt, dass sie dieses Auto von Gavin Elster abgekauft hat. Das ist so ein bisschen jetzt, er ist auf der einen Seite der Ermittler, der seinen letzten Fall nicht abschließen kann, und natürlich der Mann mit dem gebrochenen Herzen.
Jetzt sind wir wieder in
Und
dem Restaurant
genau.
im Ernie's, hieß es, glaube ich.
Richtig, das
Ja.
mit dem roten Fußboden und den roten Wänden.
Genau.
Und schon setzt sich wieder an die Bar.
Ja. Auch schön, wie die Kamera hier anfährt. Der
Ich muss ja sagen, ich
Barkeeper ihm alle
mag.
Zeit der Welt lässt.
Genau, richtig, ja.
Und jetzt
Sieht er eine Frau,
von
die aber
der.
eine andere ist.
Ja.
Also ich bin ja ein Fan von Kamerafahrten, ne? Ich
Ja.
finde, das ist so kineastisch einfach. Also Kamerafahrten sind für mich kineastisch.
Und jetzt schon wieder glaubt er, sie zu sehen.
Ja,
Die
jetzt fängt er an,
erste.
Geister zu sehen,
Ja,
ne? Jetzt fängt er an, Geister zu sehen. Das
jetzt
ist ja
fängt
eigentlich
er
das
an,
Spannende.
ja,
Ja,
genau.
genau. Ja.
Aber er sieht ja auch wirklich einen Geist dann, ne? Er denkt ja, sie ist tot. Sie ist ja tatsächlich ein Geist in dem Moment für ihn.
Der Strauß wieder im Schaufenster.
Ne? Also was er da macht, ist absolut nicht gut für ihn. Und jetzt sind
Nö,
wir.
nö. Ich glaub auch nicht, dass die ihm
Ja.
im Krankenhaus dazu geraten haben,
Ja.
jetzt
So,
das zu machen. Jetzt sieht er, jetzt trifft
er.
er Judy Barton, ne?
Genau.
Das ist sie doch
Kim
schon.
Novak hat übrigens kein BH an in dieser Szene.
Habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet.
Sieht man auch, glaube ich, so nicht. Ist aber interessant. Sie meinte, das hätte ihr geholfen, sich besser oder komfortabler in der Rolle der Judy als der Madeleine zu fühlen.
Ah, okay, also sie musste sozusagen so eine Wandlung da machen, dass sie da diese Unterscheidung besser
Genau.
spielen kann, ne?
Ja. Das ist ja dann die echte Person, die sie dann da spielt. Das Empire Hotel.
Stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das am Anfang nicht, ich habe sie nicht erkannt.
Ja, wenn
Ich
man es nicht
habe
weiß.
wirklich, ich habe manchmal so ein bisschen Gesichtslegasthenie. Und ich habe gedacht, Alter, ist er dreist, so eine fremde Frau da anzusprechen in seinem Wahn, weil er unbedingt seine Madeline wiedersehen will. Also ich habe das echt nicht gecheckt. Ich habe da echt total lange gebraucht. Und für mich war das dann wieder eine Wandlung.
Okay.
Schön dieses Fire Escape-Zeichen, dieses
Ja.
große da oben.
Und auch wieder so ein abgewetzter Teppich. Und schon wieder was Rotes, ne, mit dem Teppich.
Ja. Und hier ist so ein bisschen man sieht hinten ist um die Ecke so ein Scheinwerfer aufgestellt, der so einen starken Reflex auf die Wand gibt.
Sie hat sich aber ganz schön gut unter Kontrolle, muss man sagen, ne?
Finde ich auch.
Ja. Also kein einziges Zeichen der Überraschung, als sie die Tür aufmacht. Und sie hat wieder was Grünes an. Wie schon beim letzten Mal, als er sie das erste Mal gesehen hat.
Und ich habe das Gefühl, es ist die Synchronstimme von Trinity aus Matrix.
Ich glaube, du hast auch durchaus. Warte mal. Rita Engelmann steht hier für. Aber ich glaube. Nee, das ist falsch. Nee, das ist die falsche Synchro. Es gibt ja drei Synchros für den Film auf Deutsch.
Ach, welche gucken wir denn eigentlich? Gucken wir die letzte?
Ich meine, wir gucken die aus den 80ern für die Wiederaufführung.
Also, ja.
Woher gucken wir? Nee, wir gucken Martina Träger. Nee, das ist Martina Träger. Dann gucken wir tatsächlich die aus für die Video. Ja. Jetzt passt. Das ist Martina Träger. Und Martina Träger kennt man, glaube ich, tatsächlich auch aus Matrix. Also ist vor allen Dingen Sharon Stones Feststimme. Und ist auch Carrie Ann Moss Feststimme.
Ja, dann kommt es hin. Ja, Carrie Ann Moss. Dann macht das ja auch Sinn, dass der neu synchronisiert wurde, weil wenn die auch Carrie Ann Moss spricht, ne, dann passt das ja. Aber ich muss sagen, das jetzt auch beim zweiten Mal gucken, ist mir das erst an dieser Stelle aufgefallen. Deswegen, bei mir ist es Judy Barton. Ich erkenne Madeleine nicht. Also auch so selbst von dem, wie sie redet, wie sich die Stimme anhört, wie sie aussieht und so.
Ja, sie legt die Stimme auch. Sie legt es auch anders an, ne?
Ja, ich glaube, sie redet nicht so wie Madeleine, sondern irgendwie tiefer, so ein bisschen gefallener irgendwie so.
Ja, bei Madeleine, also ich glaube, wenn sie Madeleine spricht, klingt es, glaube ich, eher so, wie sie Sharon Stones Rollen anlegt meistens. Müsste man mal eine Synchron von einem Sharon Stone Film dazu gucken, nehmen man.
Ha. Aber sie wollte ihn irgendwie scheinbar reinlassen, ne? Das muss man ja schon sagen.
Ja, sie hat sich ja auch ein Stück weit in ihn verliebt. Und sie lässt ihn dann ja auch
gewähren, so ein Stück, ja. Ne? Und sie hat wieder grün an. Und der Spiegel, also auch wieder dieses diese Rollenverschiebung oder ne, diese Perspektiv und doppeltes Spiegel, genau, das doppelte Spiegel.
Das Hotel gibt es übrigens wirklich und heißt heute Hotel Vertigo wohl. Und den Raum hat man wohl so belassen. Oder hat man wieder so eingerichtet, je nachdem.
Wo die gespielt haben?
Ja.
Cool.
Gibt auch eine schöne Anekdote von Kim Novak und Alfred Hitchcock, als sie ihn bei einer Szene nach der Motivation ihrer Figur fragt, antwortete er ihr: Lass uns nicht zu tief in diese Materie eintauchen, Kim, es ist nur ein Film.
Hat Hitchcock gesagt?
Ja.
Oh.
Ja, Hitchcock war, glaube ich, so gut er im Filmemachen war, ich glaube, er war kein besonders guter Chef. Also ich meine, da gibt es ja auch genügend Geschichten, dass er seinen weiblichen Hauptdarstellerinnen auch ziemlich ziemlich fragwürdig genähert hat.
Ah, okay, ja. Also, ja.
Jetzt wieder die Blende auf Rot.
Mhm.
Und jetzt kommt der Twist relativ früh im Film. Ne? Halbe Stunde vor Schluss ja schon.
Das ist richtig, ja. Und jetzt sehen wir noch mal die Vertigo-Effekte, oder? Nee, noch nicht.
Nee, wir sehen ja das nur, wie die nicht. Tote nein, nein. Frau da runterfliegt.
Ja. War die denn? Nee, die ist beim Sturz gestorben?
Nee, die war ja schon, die ist ja schon da so rumgehangen. Mhm. Die werden sie ja nicht sediert. Wenn sie sediert hätten, wäre es ja aufgefallen bei einer Obduktion.
Ja. Aber interessant ist, dass wir jetzt so die Info kriegen, ne?
Mhm. Das graue Kleid.
Ja, das hat sie jetzt ist noch bei ihr im Schrank. Also der erste Eindruck ist, sie packt und will türmen,
Ja.
ja, weil sie den Koffer aufs Bett tut und ihre Kleider rausholt. Und jetzt ist sie am Überlegen. Sie zögert, weil sie halt das graue Kleid gesehen hat.
Weil sie sich ja auch ein Stück weit in ihn verliebt hat, jetzt will sie den Brief schreiben.
Ja, sie will quasi ein Geständnis machen. Das ist aber auch gut. Sie gibt es eigentlich nur dem Zuschauer. Also sie bekennt jetzt auch. Weil will sie denn jetzt, also ist sie wirklich in ihn verliebt?
Ich glaube schon, deswegen will sie ja, deswegen bleibt sie ja dann doch erstmal und deswegen will sie ihn ja warnen auch. Weil zumindest hat sie Reue vor ihrer Tat ihm gegenüber, sagen wir es mal so.
Ach ja, aber sag mal genau, die Judy Barton ist ja von dem Gavin Elster quasi engagiert worden, ne?
Genau. Die Frau zu spielen
Genau,
für
richtig, damit,
Scotty. Damit er
richtig,
seine
damit,
echte Frau, die Scotty gar nicht kennt, oder die
damit er
Judy,
der
oder
Zeuge
die,
ist, ne? Damit er der Zeuge ist für den
genau.
Selbstmord. Das war ja sozusagen der Plan.
Diese ganze Carlotta Valdez-Nummer ist ja, glaube ich, auch nicht wahr, oder? Das ist ja nicht wirklich oder war das wirklich die Urgroßmutter von seiner Frau? Bin mir
Ich
nicht
glaube, das
sicher.
wird nicht weiter geklärt.
Ja, aber ich glaube,
Das.
ich meine, dass es irgendwo mal angedeutet wird, dass das auch Quatsch ist.
Das, ja, das kann sein. Aber wahrscheinlich spielt es auch gar keine Rolle,
Ja.
so direkt. Aber genau, dann hat ja die Judy Barton das Problem, dass sie, als sie Madeline Elster gespielt hat, sich in John verliebt hat.
Genau.
Aber weil ja ihr Job das ist, ne, die Madeline gespielt zu haben.
Also ich meine, ganz abgesehen
Hat sie das Problem?
von dem Problem, dass sie jemanden gespielt hat, der gestorben ist, und dann trotzdem noch in dieser Stadt bleibt. Ich meine,
Ja,
sie.
im Prinzip ist das ja so Hitchcocks Interpretation von unerfüllter Liebe. Also warum das so ist, die Erklärung ist, ja, manchmal sind die Zusammenhänge halt so, es steht immer was dazwischen im Weg und jetzt in diesem Fall ist es natürlich, dass sie den Auftrag hatte, jemanden zu spielen, der dann stirbt und dann quasi aus dieser Rolle heraus nicht mehr weiter existieren
Rauskommt.
darf.
Ja.
Ja.
Beziehungsweise sie kommt jetzt ja nicht mehr aus dieser Rolle raus. Er hat sich ja in Madeline verliebt und nicht in Judy.
Ja. Was natürlich auch die Frage aufwirft,
Das ist auch schon
Was
wieder.
passiert überhaupt, wenn man sich verliebt? Ne? Verliebt man sich in. Ach stimmt, weil die andere Frau
Sie,
mit dem
ja.
Grauen.
Und sie weiß, glaube ich, sofort, was los ist.
Ja, sie durchschaut das. Nee, die Frage ist ja bei dem Verlieben, inwieweit das Verlieben jetzt auf Person bezogen ist oder jetzt, sag ich mal, auch auf das Äußerliche und inwieweit das Äußerliche an der Person hängt und so weiter. Ne? Das sind ja quasi die Fragen, die hier
Ist auch schön,
bespielt
dieses
werden.
grüne Neonlicht wieder.
Vom Empire.
Ja.
Der Schwenk runter. Der Wagen hält und John lässt Judy am Empire Hotel raus. Und bringt sie auch zum Zimmer zurück. Also das würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr, auf keinen Fall mehr so machen, dass
Ja.
er ihr hilft, die Tür aufzuschließen. Sie sagt, oh Moment, ich mach das.
Zumindest nicht so schnell.
Wissen wir, was sie macht? Also sie versucht sich ja jetzt rauszureden, dass sie morgen
Nee,
früh keine Zeit hat, weil sie einen Job hat.
wir sahen sie ja nur vorhin mit diesen anderen Frauen. Aber das sieht jetzt großartig aus.
Ja, stimmt. Ja. Also irgendwie, wir sehen das Empire-Logo von draußen, dieses grüne Licht von dem Neon reinscheinen im Prinzip an den Vorhängen und der Rest des Raumes ist in so ein rosa-rot eigentlich
Ja, genau,
gefasst.
ja. Und sie jetzt im Schatten.
Genau, das zeigt sozusagen diese Doppelrolligkeit, ja. Ne? Doppelrollig, wie heißt das? Ne?
Doppelrolle.
Doppelrolle.
Ja, ja, die ja. Doppelbödigkeit ja. ihrer Rolle.
Ja, so, das ist gut, ja. Und im Profil sieht sie ja exakt so aus, ne?
Wie,
also das
wie, ja, wie Madeline.
Auch schön, es glitzert so leicht die Ohrringe, ne?
Jetzt sieht sie auch ein bisschen mehr, jetzt hat es auch sowas leicht Blondes wieder, ne? Nicht ganz so wasserstoffblond.
Durch das Licht, vorhin. Ja, stimmt. Ja, genau, dieses grüne Licht hebt sozusagen diese Judy-Farbe, dieses bräunliche auf.
Im Geschäft arbeitet sie. Also.
Ja, also man hat gemerkt, dass sie mit, also gekämpft hat. Also als sie gesagt hat, ich könnte ja im Geschäft anrufen und mich entschuldigen. Also sie will eigentlich Zeit mit ihm verbringen. Und ja. tut es dann auch. Und wir haben wieder dieses milchige, ne, was wir ja, auf dem Friedhof auch schon hatten. Ja. Den Weichzeichner mit drin, genau.
So, das ist auch irgendwie so eine unwirklich anmutende Kulisse. Ich weiß aber auch gar nicht, was das genau ist. Das muss ja irgendein großes Monument sein in San Francisco.
Ja, aber ich, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Jetzt sind sie auf einem Tanzball oder so. Das ist so eine Collage eigentlich so, ne? Ja. So eine Collage, die man so aus so ja. Liebesfilmen vielleicht kennt.
Genau.
Die eigentlich ja auch am Anfang stattfindet, ne? Nach dem Kennenlernen sozusagen. Ja. Und wir haben die jetzt in diesem Film am Ende.
Ja. Nach dem zweiten Kennenlernen sozusagen.
Richtig. So, und jetzt beginnt die gezwungene Verwandlung eigentlich, indem er dem John die Judy in das Modegeschäft führt. Gibt es Ranchoffs?
Ja, da gab es auch. Warte mal, ich suche es gerade bei meinen Sachen. Aber ich meine, ja. Genau, die gab es auch, hat 1976 geschlossen. Also.
Es ist auch interessant, dass wie dort die Mode präsentiert wird. Ne? Also da gibt es sozusagen eine Frau, mit der geredet wird, also die sozusagen die Verkäuferin ist. Und dann gibt es zwei Models. Assistentinnen, ne, die Models, genau, die dann immer das Kleid vorführen.
Wow. Jetzt merkt sie, dass er offenkundig besessen ist.
Ja, also hat eigentlich, Judy hat ja eigentlich nur Angst, dass, ne,
dass er
das sagt. Auffliegt. Und wieder vom Spiegel.
Ja. Weiß ich nicht, ob sie wirklich nur Angst hat, dass es auffliegt. Ich meine, er benimmt sich ja schon sehr besessen von einer toten Person. Also, ich glaube, sie hat auch schon ein Stück weit Angst, dass er gefährlich ist in seiner Besessenheit. Man merkt ja jetzt schon, er wird ja jetzt schon sehr aggressiv, also nicht sehr, aber er wird ja jetzt schon leicht aggressiv gegenüber der
dominant,
Verkäuferin.
Bestimmt,
ne?
Genau, richtig. Er möchte genau. es möglichst schnell haben, also auch die Änderungen sollten möglichst direkt gemacht werden. Und selbst bei den Schuhen, warum macht Hitchcock das jetzt? Warum die Schuhe auch nochmal extra?
Weil die nochmal im Braun gesucht werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er sie jetzt auch nochmal vorführen lässt, ne?
Und jetzt hat er wieder den Drink gereicht mit dem hier, das ist wie Medizin. Ja. Das hat er ja mit Madeline auch gemacht.
Ja. Wir sind jetzt ja auch wieder bei ihm.
Und jetzt kommen ja auch gleich wieder die Kissen, ne? Er setzt sie ja, glaube ich, gleich jetzt wieder vors Feuer mit den beiden Kissen. Hier, das Bild ist total voller Linien, ne? Fällt dir das
ja,
auf?
ja.
Im Lampenschirm, im Vorhang,
ja.
in der Lehne,
Genau.
in dem Kissen auf dem Sofa und die Lamellen
Die
von,
kontrastieren nochmal, ja.
ja,
Auch
genau.
die Bücher.
Stimmt, die steht auch horizontal. Das ist eine gute Frage. Es geht ja gar nicht um mich. Also die Frage ist, in wen hat er sich verliebt,
In Madeline.
ne?
Das ist ja klar. Er war ja in Madeline schon verliebt.
Ja, aber ich glaube, gerade hat nicht Judy gesprochen, sondern Madeline selbst. Also sozusagen
Achso.
die Judy, die Madeline gespielt hat, in der er sich verliebt hat und in dem Moment, wo sie sich auch in ihn verliebt hat. Und zum Beispiel jetzt, was sie sagt, also es war so schön, als wir angefangen haben, miteinander auszugehen. Und ich glaube, sie meint eigentlich jetzt auch den Moment beim ersten Mal, als sie die Madeline gespielt hat. Und ich glaube jetzt, ich sage jetzt mal auch, was meine Theorie irgendwie war, ne? Also ich glaube, was Hitchcock vorhatte, weil das jetzt irgendwie einfach passt, weil ich glaube, Vertigo oder Vertigo als der Schwindel, ich glaube, die Kritik, die Hitchcock mit dem Film versucht, er macht Kritik an der Romantik und er möchte eigentlich die Romantik als Schwindel darstellen.
Okay. Kannst du das vielleicht noch
Und
Ticken näher ausführen?
ja, im Prinzip die Romantik lebt ja auch von den Bildern, die das Kino macht. Und eigentlich ist er da selbst, es ist er da total selbstironisch mit seinem Film, weil er ja quasi irgendwie so ein, ja nicht Liebesfilm, aber irgendwie doch auf irgendeiner Ebene eine Art Liebesfilm macht.
Es ist ein tragischer Liebesfilm, ne?
Natürlich, ja,
Und damit sind
natürlich,
wir
das ist
wieder
die
bei
Tragik.
Melodrama, ne?
Genau. Aber die Romantik, die im Film drin ist, die ist ja Schwindel. Also, weil die kann ja gar nicht plausibel sein, weil sie ja die Tragik braucht, um romantisch zu sein. Also, weißt du so ein bisschen, worauf ich hinaus will?
Ja, gut, wobei ich sagen würde, auch schon wieder dieser rote Schein da im Hintergrund. Also ich würde schon sagen, die Liebe ist ja an sich schon echt. Nur er verliebt sich in eine Person, die es nicht gibt. Das ist ja die Tragik daran. Die Liebe ist ja auch zum Scheitern verurteilt, weil die Person, die er liebt, nicht existiert. Und er versucht sie jetzt ja künstlich zu erschaffen und sorgt damit ja nur dafür, dass beide wahnsinnig werden letzten Endes.
Ja.
Sie hat ja, ich meine, sie hat ja offenkundig auch Schuldgefühle für ihre Tat. Während hingegen ihr Arbeitgeber ja gar nicht mehr auftaucht nach der Gerichtsverhandlung.
Der müsste sich ja schon
Der hat sich
abgesetzt haben,
abgesetzt,
oder?
ja genau. Ist auch einer der
Ja.
wenigen Filme von Hitchcock, in denen der Mörder nicht keine Strafe bekommt.
Ah.
Aber letzten Endes spielt dieser Kriminalfall ja jetzt auch gar keine Rolle mehr. Es ist
Nee,
ja.
ich glaube, das war ja auch nur Mittel zum Zweck, ne? Der,
Ja.
also der Mord da, der dahinter, der da sozusagen vertuscht wird.
Ist quasi der MacGuffin.
Der Mord.
Ja.
Ja, im Prinzip wird ja die Madeline wird ja, die wird ja quasi, die Figur wird
Tja, und
ja.
jetzt ist ihr auch klar, sie kommt da nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Ist die Frage, ob
Ja.
sie, also ich frage mich ja, ob sie nur deswegen auch nicht abhaut, weil sie das als eine Art Strafe für ihre Beteiligung an diesem Mordkomplott annimmt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, ihr Problem ist ja, sie hat sich als Judy Barton in John verliebt, aber in dem Moment, als sie Madeline Elster war. Und sie will von ihm aber so geliebt werden, wie sie ist, und zwar als Judy Barton. Ne? Und ich glaube, das ist so dieses Dilemma.
Ja, aber spätestens jetzt muss sie ja merken, das wird nicht funktionieren. Er wird aus ihrem Madeline versuchen zu machen. Und
ja, genau, das ist halt die Tragik an der ganzen Sache.
Normalerweise müsste man ja abhauen in der Situation.
Ja, ich glaube, es spielt auch in diesem Moment gar keine Rolle mehr, ob da jetzt eine Straftat auffliegen könnte, also ein Mord auffliegen könnte.
Ja, ich meine ja, sie akzeptiert das jetzt als ihre Strafe dafür.
Ja.
Deswegen haut sie nicht ab, sondern sieht das als eine alternative Strafe für sie. Jetzt kommt dieser Moment der Enthüllung.
Wird auch aufgeladen von der Musik.
Und sie ist im Nebel.
Das ist eine Erscheinung eigentlich,
ja,
ne?
Ja, jetzt kommt sie als Geist aus dem Reich der Toten.
Ja.
Also ein bisschen Gänsehaut kriegt man schon bei der Szene, ne?
Ja, ja, ja. Und man merkt auch, dass sie gerne einfach nur jetzt wirklich sein will.
Aber durchschaut hat er es noch nicht zu dem Zeitpunkt, ne? Er durchschaut durchschaut's ja erst, als sie die Halskette umlegt.
Also sie verrät sich, wenn sie die Halskette umlegt, ne?
Ja, aber ich meine.
Das ist jetzt auch nochmal cool. Sag mal, das habe ich nicht verstanden. Das ist in der Kutsche oder was ist das?
Ja.
Da erinnert er sich nämlich dran. Ja. Während sie küssen, erinnert er sich an den Kuss in der Mission. Und deswegen großartig. Sehen wir im Hintergrund, das ist wirklich großartig, das ist wirklich klasse. Ja. Das fällt mir jetzt erst so auf. Ich habe das beim ersten Gucken, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Jetzt sind wir zurück im Raum. Da ist die Frage, wie haben die das gemacht? Haben die auch vor Leinwand gedreht und die beiden auf den Drehteller gestellt? Oder haben die wirklich die Kulisse hinten umgebaut in der Zeit?
In Anbetracht der Tatsache, dass es ja keine Kulisse war, sondern ein echtes Hotel.
Okay, würde für Leinwand sprechen.
Und jetzt sind wir
ne?
plötzlich auch wieder im Himmel, wenn plötzlich jetzt alles grün wird hinten vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang.
Das
wird sogar
einiges,
erwähnt, ja.
Ja, sehr gut.
Sie ist jetzt schon sehr unterwürfig auch.
Jetzt ist eigentlich erstmal alles wieder gut, ne? Also die sind jetzt irgendwie zusammen, die haben sozusagen alle Startschwierigkeiten ausgeräumt und.
Ja, sie ist ihm jetzt unterwürfig geworden.
Und jetzt kommt
jetzt
das.
Jetzt begeht sie den Fehler.
Hat John sie eigentlich schon mal angesprochen? Jetzt mit Judy? Oder wie redet er sie an? Weil das ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen.
Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Tja, und jetzt sieht das auch erst im Spiegel wieder, ne?
Sehr interessant, ja.
Die Szene übrigens hat Hitchcock eine Woche gedreht, wo sie davor sitzt.
Eine Woche?
Eine Woche, bis er das richtige Licht hatte. Also jetzt nicht nur in der Rückblende, sondern natürlich vorhin dann die Szene, wo er dann auch den Katalog bekommen hat. Aber daran haben sie eine Woche gedreht. Bis Hitchcock das
Licht... Sie hat ihn gerade Scotty genannt. Hat er ihr den Namen verraten? Also hat er Judy den Spitznamen Scotty verraten?
Gute Frage. Ich glaube, wir haben es jetzt nicht bewusst gesehen.
Nee, deswegen, das würde ja auch nochmal das unterstützen, dass sie sich
verraten
hat.
Wobei, aber ich meine, die kennen sich jetzt ja auch schon ein paar Tage, ne? Also kann ja durchaus sein, dass
es hier
schon...
Ja gut, okay, ja, richtig.
Wir fahren ziemlich weit raus. Weiß sie jetzt schon, wo sie hinfahren?
Ich glaube, es dämmert ihr langsam.
Jetzt sieht es auf jeden Fall.
Jetzt der Blick nach oben, ne? Wieder in diese Schneise. Ja.
Sieht man ja schon die Angst in ihrem Gesicht auftauchen.
Jetzt haben die Rollen getauscht, ne? Also es war ja vorher die Frage, also da sind die ja zur Mission gefahren, da hat sie gesagt, sie muss noch was erledigen, ne, um halt in diese Kirche zu gehen. Und jetzt fährt er hin und sagt,
Ich
ich
frage
habe
mich
da noch
auch,
was zu
glaubt sie
tun.
jetzt, dass er sie umbringen wird?
Weiß ich nicht. Oder sie hat Angst, dass sie auffliegt immer noch. Ja, John erklärt jetzt Judy, dass Madeline dort umgekommen ist und er muss noch einmal in die Vergangenheit zurückreisen und bittet sie jetzt mitzukommen.
Du musst jetzt eine Weile Madeleine sein.
Ja,
Also, ein,
genau,
also er
richtig.
kündigt ja
Er
jetzt wirklich
will.
den Tod an. Also, wenn das vorbei ist, werden wir beide frei sein. Also sie muss ja davon ausgehen, dass er sie umbringt jetzt gleich in dem Moment. Und jetzt wird er zum Antagonisten des Films. Jetzt erkennt man ja offenkundig, dass er auch ein Stück weit wahnsinnig geworden ist.
Ja, das ist halt der Schwindel, ne? Der Schwindel.
Ja, nicht nur, also ich meine.
Also, so als jetzt, als ich mein entferntes Synonym von Wahnsinn.
Ja.
Jetzt, ja, erst jetzt will sie da nicht reingehen und
Ja.
er geht, aber also, er zerrt sie ja mit rein
Ja.
quasi. Und jetzt sehen wir gleich Vertigo-Effekt
4 und 5.
4 und 5, genau, die letzten zwei in diesem Film.
Ist eigentlich relativ sparsam eingesetzt, ne?
Ja. Aber das muss man bei Effekten auch machen. Ja, okay, du bist meine einzige Hoffnung. Und er will sie jetzt davon überzeugen, mit auf den. Nee, er zwingt sie quasi dazu, dass sie vorgeht, Treppe rauf. Und er will nachkommen. Aber was ist das denn jetzt? Also ich meine, er stellt sich ja auch quasi wieder der Akrophobie und die Akrophobie ist ja im Prinzip eigentlich
Ich weiß,
so.
ich habe keine Ahnung, was er eigentlich vorhat. Also für mich ist er jetzt verrückt geworden. Er ist wahnsinnig.
Ja.
Er ist wahnsinnig geworden, ob dieser Tatsache, dass er einen Geist sieht.
Da haben wir den Effekt wieder.
Ja,
Genau.
er ist.
Nee, also ich glaube, ich glaube, generell geht es ja darum, dass er sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzt, ne? Also wie eher so oft. Und der einzige Ausweg, der war auch wieder sehr schön, der Effekt, das war dann der letzte. Und der einzige Ausweg eigentlich nur die Liebe sein kann.
Die aber zum Scheitern verurteilt ist, weil er in eine
Die
Frau
zum Scheitern
verliebt ist,
verurteilt
die
ist.
es nicht gibt.
Richtig, ja.
Jetzt.
Und jetzt ist
Jetzt
er
erklärt er ihr
plötzlich. Genau.
dass
Ich
er
muss sagen,
ist.
mit diesem Satz, ne, deine Halskette hat dich verraten, da hast du den Fehler gemacht. Damit wird er wieder zum Ermittler, finde ich.
Ja.
Oder?
Ja, klar.
Und jetzt wird er wieder quasi, ich meine, er ist grob, ne, aber
Ja,
er
ich sag
fällt
ja,
wieder
er wird
zurück in
zum
seine professionelle
Antagonisten.
Rolle.
Ja, professionell erwirkt sie jetzt gerade.
Nein, ja, er wirkt sie, genau. Das meine ich nicht, aber so vom Verstand her, ne? Vom Verstand her hat er wieder sozusagen seine alte Rolle. Er ist nicht mehr der außer Dienst gestellte Ermittler, sondern er hat jetzt hier nochmal einen großen Fall.
Ja, wobei ich finde, er ist immer noch der Antagonist jetzt gerade, ne? Ich finde, dieses ganze Finale ist sowas von stark. Ne? Von wahnsinnig zu jetzt dem Antagonisten und dann gleich diese Tragik, die da drin steckt.
Also im Prinzip wiederholt John jetzt auch in nicht nüchterner Sprache das, was der Richter gesagt hat, der ja so ganz nüchtern im Prinzip völliges falsches Urteil oder eine Schlussfolgerung gezogen hat.
Jetzt ist auch seine Enttäuschung, ne? Er merkt ja jetzt erst so richtig, wie er verraten wurde von der Frau, die er verliebt
Richtig.
war,
Aber
ist.
er hat sich so in Rage geredet und
Dass er, ja, dass
ist so
er.
wütend, dass er dabei die Akrophobie überwunden hat. Und er kann noch einen Schritt weitergehen.
In den
Er kann
Turm.
jetzt
Er
wirklich
zerrt sie jetzt in
in den
den
Turm.
Turm,
Er
ja.
zerrt sie mit auf den Turm. So, und jetzt ist eigentlich das. Ja, da muss ich jetzt noch mal genau drauf achten. Da habe ich nämlich beim ersten Mal gucken nicht richtig aufgepasst,
Ja.
ob es ein Unfall ist oder ob es Oder ob sie stürzt, sich stürzt.
Ja, ich glaube, das ist so halb-halb, ne? Sie erschrickt sich ja. Ich glaube, es ist bewusst offen gelassen.
Ach so, sie hat, okay, das wissen wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt eine Mutmaßung, ne? Also John vermutet, dass sie sich mehr erhofft hat, dadurch, dass sie den Komplizen gespielt hat.
Ja gut, ich sag mal so, ne? Sie hat ja sie muss ja offensichtlich immer noch arbeiten, obwohl der andere Typ ja stinkreich geworden ist. Der Elsner, also von daher.
Jetzt fällt er zurück. John fällt jetzt gerade zurück. Und Judy versucht jetzt nochmal zuzureden in diesem schwachen Moment, den John hat. Und sie bekennt auch jetzt, dass sie ihn wirklich geliebt hat.
Nee, er liebt dich nicht. Er liebt eine Frau, die es nicht gibt.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, der Verlust, der jetzt gleich eintritt,
Letzter
ist,
Kuss.
weil sie beide festhalten wollen, ne? Deswegen verlieren
Das
sie.
ist so großartig.
Das ist gruselig. Ist das eine Nonne?
Ist ja klar. Sie
Sie fällt
rennt weg,
runter.
sie rennt weg und guckt nicht wohin. Sie will nur weg, ja. Weil sie den Geist von Elsners Frau sieht. Und das ist wunderbar, wie er da auch, wie die Kamera erstmal rausfährt aus dem
Genau, ja.
Glockenturm
Die Kamera fährt
und er
raus und
da
vor allen
vorstellt.
Dingen,
Und jetzt ist er wieder
er
sehr,
steht.
jetzt ist er wieder wirklich tragisch.
Ja. Ja.
Er hat es schon wieder verloren. Er hat sie schon wieder verloren, zum
Ja.
zweiten Mal. Er konnte
Zum
nichts
zweiten Mal
tun.
verloren. Ja.
Und jetzt ist er endgültig gebrochen, würde ich sagen. Also da kann man jetzt auch, keine einzige Szene hätte jetzt noch dahinter funktioniert, weil so wie der Film endet, endet er eigentlich nahe an der Perfektion. Ich weiß nicht, wie du das Ende siehst oder das ganze Finale.
Wow,
Aber.
ja, also ich muss sagen,
Also ich meine jetzt nur das Finale, ne?
also das Finale. Doch, eigentlich ist es so ein Ende, so dass du aus dem Kino rausgehst und denkst, mein Gott, was ist da jetzt eigentlich passiert? Also so, dass es hängen bleibt, würde ich schon sagen. Ja, sehr, sehr tragisch. Unglaublich
Das
tragisch. Und
ist.
man wird ja eigentlich jetzt mit diesem Abspann und der Musik alleine gelassen, ne?
Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob das ist ja nicht der Originalabspann. Da stand ja jetzt gerade was von
Nee, nee, richtig, genau,
Restaurierung.
aber
Ich weiß gar
richtig,
nicht, ob es im
ja.
originalen
Und
Abspann überhaupt gab.
ach so, das weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Ja, hier 1996 steht da
Okay,
dran,
ja,
da ist wahrscheinlich
das ist der Restaurierungsabspann. Von
Restaurierungsabspann,
Universal,
ja.
ja.
Ja, klasse. Also, Markus, wir haben jetzt geguckt, Vertigo aus dem Reich der Toten, der Titel der Wiederaufführung. Wir haben die DVD-Version geguckt, von 19, also Ursprungsjahr 1958 aus den USA von Alfred Hitchcock. Und ja, wie ist nochmal so dein Abschlussfazit?
Es ist eine unglaublich tragische Geschichte. Scotty ist ein tragischer Held par excellence. Um ihn herum, er kann die Frau, die er liebt, nicht retten. Zweimal nicht retten, tatsächlich. Er sieht die Frau, die ihn gefahrlos liebt, nicht vor seinen Augen.
Die Mitch.
Ja, genau. Er kann das Verbrechen zwar aufklären, aber kann dann auch nicht den Schuldigen bestrafen. Der Elsner ist weg. Er kann im Prinzip, Nichts. Die einzige Heldentat, die er vollbringt, ist, dass er Madeleine vom Ertrinken rettet, was aber gespielt ist. Also er ist eine unglaublich, also er ist, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, er ist eigentlich ein Lappen. Er ist eine unglaublich tragische Figur auch, weil er ist der Held des Films, aber er kann niemanden retten und am Ende auch nicht mal sich selber. Natürlich gibt es dann auch Zufälle, die dann dazukommen, dass gerade in dem Moment diese Nonne reinkommt, die Judy so erschreckt, aber er hat sie natürlich auch in diesen Zustand gebracht, dass sie völlig verängstigt ist in dem Moment.
Also das Einzige, was er eigentlich gewonnen haben könnte, ist die Überwindung seiner Akrophobie.
Ja, die hat er tatsächlich
Aber
gewonnen, aber dafür hat er,
alles
glaube ich,
andere
mehr
verloren.
verloren als er.
Ja. Also ich muss sagen, ich glaube mit meiner Anfangsvermutung irgendwie so, Hitchcock macht mit Vertigo eigentlich, er stellt die Romantik als großen Schwindel dar. Ich glaube, da würde ich auch erstmal bei bleiben. Ja, also wenn dir sonst auch nichts mehr einfällt, würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge
Ja.
bei I Went to Films.
Ja.
Und ich bedanke mich auch schon mal fürs Zuschauen, Zuhören und
Genau.
sage bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich ebenfalls und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.